Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close Up, ein Podcast übers Filmemachen.
Herzlich willkommen. Wir sind mittendrin in der dritten Staffel von Close Up, dem Podcast übers Filmemachen. Und Florian David Fitz ist zu Gast. Hallo.
Hallo, Christian.
Wir sind in München. Wir sind im Tonstudio von Ari. Das kennst du auch. Man hat dich gerade eben im Flur begrüßt wie einen alten Bekannten.
Ja, also die ganze Postproduktion ist eigentlich immer hier. Und selbst als Schauspieler bist du natürlich dauernd hier und hast dich selber nachsynchronisiert und so. Ja.
Genau, du bist Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur. Ich weiß nicht, was du noch alles machen möchtest. Und ich nenne mal ein paar Kinofilme als Gedankenstütze für die Leute. Männerherzen, natürlich Vincent Willmeer, Die Vermessung der Welt, Jesus liebt mich, Die Lügen der Sieger, Willkommen bei den Hartmanns und das Letzte, was wir gesehen haben, ist 100 Dinge. Ich erzähle mal so ein paar biografische Daten und du berichtigst mich, wenn ich was Falsches sage. Du bist in München geboren am 20. November 1974, mhm. Dann hast du Schauspiel und Gesang in Boston studiert, mhm. Hast in Amerika Theater gespielt und ja, es hat, glaube ich, eine ganze Weile gebraucht, bis du zu dem Schauspieler, Autor, Regisseur Florian David Fitz geworden bist, den wir kennen, und darüber würde ich gerne heute ein paar Dinge von dir erfahren.
Ja, also das kann man schon sagen, ja, dass das eine Weile gebraucht hat. Also ich bin kein Schnellzünder, sagen wir mal so.
Es gibt eine Frage, bevor wir alles andere besprechen. Das ist die Gretchenfrage, die stellen wir all unseren Gästen. Warum machst du deinen Beruf?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich fand es wahnsinnig spannend, weil ich zur Vorbereitung eben das Gespräch mit Dominik Graf gehört habe. Und das ist so klar, dass er ein Cineast ist und aus der cineastischen Richtung kommt. Ich komme aus der Schauspielerrichtung und ich glaube, da bin ich natürlich schon beeinflusst von meiner Familie, weil die Fitz-Familie, zumindest in Bayern, ja schon so ein bisschen so eine Schauspieldynastie ist. Meine Eltern wiederum überhaupt nicht. Aber da in meiner kleinen Familie war ich jetzt wieder der Ausreißer, aber insofern war das jetzt nicht vollkommen unnatürlich. Meine Eltern sahen das dann schon so irgendwie emporwachsen mit Sorge. Und also der Drang dazu war, glaube ich, immer da. Aber es kam, wie gesagt, eher vom Schauspielen. Ich bin eher ja auch, wie ich dann auch reingestolpert bin, vom Schauspielern reingestolpert. Ins Geschichten erzählen. Und gar nicht von der cineastischen Ecke. Also von dem, dass ich irgendwie die ganzen Videotheken leer geschaut habe. Und die Franzosen und die Italiener. Und daraus mir irgendwie mein Wissen angeeignet habe und den Film revolutionieren wollte.
Deine Eltern haben ein Hotel. Mhm. Bist du im Hotel groß geworden?
Naja, teils, teils. Wir sind dann schon rausgezogen nach Pasing, aber die Anfangszeit waren wir noch dort und meine Eltern haben natürlich viel gearbeitet und deswegen waren wir auch, also natürlich viel dort mit Puzzles am Tisch. Und meine Eltern fanden es auch wichtig, dass meine Schwester und ich, dass wir mitkriegen, wo das Geld herkommt. Und sobald wir halt irgendwie helfen konnten, sollten wir halt mithelfen. Obwohl meine Mutter im Nachhinein sagt, dass wir mehr im Weg umgegangen sind, als dass wir geholfen haben. Aber das war ihnen trotzdem wichtig. Zu der Zeit haben wir noch manchmal so Busse gehabt, Busreisen, und das ist ein hartes Brot.
Ihr habt Busreisen gehabt, das verstehe ich nicht.
Da kamen dann abends Gruppenessen und da ist dann die ganze Familie reingefahren und dann wurde in der Küche, halt hat sich dann in der Küche mein Vater postiert und hat gekocht und wir waren im Service und haben das gemacht und die Busse kamen dann regelmäßig zu spät und wir saßen beim Abendessen zu Hause und wurden dann angerufen, so jetzt sind sie da, und dann musste man mit Alarm im fliegenden Fahnen da reinfahren und das machen, und dann später hat man eine Mark bekommen für die Koffer, wenn man die Koffer hochgetragen hat und so war das dann später auch eine ganz angenehme Geldquelle. Ich konnte dann auch Nachtportier machen und das war dann für mich super gute Kohle. Ja, weil ich mich natürlich immer verbotenerweise hingelegt habe beim Nachtportier, und dann entwickelst du so einen Mütterschlaf, dass du so wahnsinnig einen leichten Schlaf entwickelst, weil du immer Panik hast, dass jetzt jemand vorm Empfang steht. Und dann habe ich eine Gürtelrose bekommen. Und seitdem habe ich gesagt, dass meine Eltern schuld sind, dass ich eine Gürtelrose bekommen habe wegen Kinderarbeit. Was natürlich nicht stimmt, was ich berichtigen möchte.
Was war das für ein Hotel, wenn du sagst, dass ihr mitgeholfen habt? Das war jetzt kein großes Interconti.
Nee, mein Vater kommt zwar so aus der Oberklasse und hat aber dann ein Mittelklasse-Hotel aufgemacht, weil er gesagt hat, in der Oberklasse, wenn du selbstständig, kannst du dich nicht selbstständig machen und da verdienst du kein Geld damit. Das war ein 3-Sterne-Plus-Hotel und eigentlich ein Messehotel, weil damals die Messe noch an der Theresienwiese war. Also so ein Geschäftshotel. Jetzt ist es anders. Jetzt hat das meine Schwester und mein Schwager haben das übernommen und jetzt läuft das Geschäft ja ganz anders. Jetzt läuft das ja alles über TripAdvisor und da haben wir es geschafft, unter den 10 Ersten in München zu sein und das hilft ihnen halt total. Also die machen das super. Ja. Und jetzt habe ich gleich Werbung für die auch noch gemacht.
Das ist okay. Wie kommt man denn oder wie ist es bei dir entstanden, dass du eben gemerkt hast, dass du spielen willst?
Ich habe mir die Frage nie gestellt. Also das war tatsächlich einfach immer Teil davon. Ich war einfach auch komplett anders als meine Schwester. Auch das hat man schon relativ früh gesehen. Und meine Mutter sagt auch jetzt, wir wussten das irgendwie. Aber das ist immer so mit so einem Ton, als ob man so sagt, ach ja, wir wussten, dass da nicht, was nicht stimmt mit dir.
Was meint sie damit?
Naja, wenn die Eltern selber bürgerlich sind und das Kind schlägt der anderen Familie nach und man sieht aber in der Familie, da wird schon auch mal im Alkohol zugesprochen und da haben die vielleicht gut verdient, weil sie erfolgreich waren, sind aber zeitlebens haben sie nicht mit Geld umgehen können oder sowas. Dann sehen das die bürgerlichen Eltern mit großer, großer Sorge und haben versucht, ein bisschen entgegenzuwirken und haben eben gesagt, so, wir müssen dir beibringen, wie man mit Geld umgeht. Und du musst dich beraten lassen, also wenn du nicht mit Geld umgehen kannst, dann kommst du zu uns und so. Also sie haben da versucht, mit all ihren Mitteln vorzusorgen, dass ich nicht auf die Schnauze fliege in so einem kreativen Beruf, der ihnen ja auch Angst gemacht hat. Und da kann einem ja auch Angst machen.
Aber sag's mal konkret, wie hat man das gemerkt? Hast du vorgespielt? Ja. Hast du dich verkleidet oder bist im Hotel?
Genau diese Sachen, also die typischen Sachen. Natürlich ständig verkleidet und was einem jetzt ja so ein bisschen unangenehm ist, und man möchte ja auch diese Filme gar nicht sehen, diese Super-8-Filme, wo man dann irgendwie irgendwelche Inszenierungen gemacht hat oder da sind Leute zum Essen da und dann stellt man sich dorthin und performt irgendwas, was mir jetzt natürlich hoch unangenehm ist.
Das hast du gemacht?
Ja, das habe ich gemacht. Obwohl, ich hatte eine Freundin, meine Jugendfreundin, mit der ich aufgewachsen bin und wir haben dann angefangen, als wir so eine Videokamera hatten, selber so Sachen aufzunehmen und so Sketche zu machen. Und ich muss ehrlich sagen, dass sie immer um einiges talentierter war als ich. Und sie hat es nicht gemacht, also sie hat nie was draus gemacht. Also es ist dann doch auch Disziplin und nicht nur Talent.
Aber kannst du sagen, was so die größte Freude für dich war, wenn man jetzt noch so vom Kinderalter, ich will jetzt nicht Küchentischpsychologie betreiben, aber war es das Verkleiden oder das andere Leute zum Lachen bringen oder in andere Rollen schlüpfen?
Ich glaube, ich komme viel mehr von der Fantasie. Also ich habe eine ziemlich coole Kindheit gehabt und ich bin gar nicht so viel außerhalb meiner kleinen Welt gewesen. Ich hatte einen besten Kumpel, mit dem bin ich irgendwie rumgefahren. Der erste Film, an den ich mich erinnere, war tatsächlich Rückkehr der Jedi-Ritter. Und das haben wir ohne Ende nachgespielt. Also da gab es ja diese Figuren, die jetzt wahrscheinlich alle viel wert sind, aber unsere sicher nicht, weil sie komplett abgegriffen waren. Und dann war da irgendwo eine Brache und dann konnte man da das alles halt nachspielen. Oder das Zimmer, ich hatte ein sehr kleines, so verwinkeltes Zimmer und das war dann einfach natürlich grundsätzlich immer ein Cockpit von einem Raumschiff oder... Ich habe tatsächlich auch wahnsinnig gerne gelesen und kam noch in den Genuss von der Leihbibliothek in Pasing und hatte da einen großen Faible für diese ganzen Grusel- und Vampirgeschichten und solche Sachen. Also auch das, da meine Eltern so ein bisschen Bedenken hatten, dass ich so in meiner Fantasiewelt irgendwie stecken bleibe und auch da gedacht haben, so boah, die haben mich dann gefragt nach der 4. Klasse, pass auf, wir gucken uns jetzt mal ein paar Internate an, weil wir haben Angst, dass du das mit dem Gymnasium nicht packst. Und dann haben wir uns das angeschaut und dann habe ich aber gesagt, nee, ich mache das und ich schaffe das. Und dann tatsächlich habe ich das gut geschafft im Gymnasium. Aber ich musste tatsächlich so ein bisschen rausgeholt werden aus meiner kleinen Welt und war dann auch vielleicht ein bisschen asozial im ursprünglichen Wortsinne, dass ich gar nicht so viele soziale Kontakte hatte oder gar kein so großes Interesse in der Zeit hatte und dann hatte ich da echt Defizite und musste das erstmal hart lernen. Wurde dann zu den Pfadfindern geschickt und habe da erstmal deutlich eins auf die Fresse bekommen. Und zwar über Jahre und dann immer zu Hause angerufen aus dem Pfadfinderlager und man möge mich jetzt doch bitte erlösen und abholen, wenn mein Fahrrad wieder irgendwo im Baum hing. Und mein Vater hat natürlich irgendwie gesagt, hey, wir holen dich ab, aber denk dran, du musst das lernen, du musst da durch. Du musst lernen, dich zu behaupten. Und witzigerweise, irgendwann bin ich so ein bisschen abgeschliffen wie so ein Flusskiesel wahrscheinlich oder habe so Überlebenstaktiken gelernt, in der Gruppe zu bestehen. Und anscheinend braucht man die ja auch irgendwie. Und das war tatsächlich auch ein bisschen, was man dann später so Coolheit nennt und Wortwitz oder Zynismus oder sowas. Das lernt man ja. Das sind ja alles Waffen, die man als Kind nicht hat. Und die sind auch super. Und dann ist es total witzig zu sehen, dass du dann später, wenn du dann Schauspieler wirst, damit beschäftigt bist, diese Waffen wieder loszuwerden. die da eigentlich das Überleben im täglichen Leben sichern. Das fand ich dann hochinteressant.
Und wie kam es dann zu dem Entschluss, wirklich Schauspieler werden zu wollen?
Ich hatte diesen Entschluss überhaupt nicht. Also, weil ich immer komischerweise ein Mensch bin, der bei so großen Lebensentscheidungen völlig überfordert ist. Und weil ich die dann auch immer, eben auch geprägt durch meine Eltern, sehr vorsichtig angehe und sehr lange überlege und sehr zögerlich bin. Und was ich halt gemacht habe, ist, dass ich vor meinem Abi, habe ich halt beschlossen, ich würde total gerne ein Jahr ins Ausland. Und da kamen für mich einfach nur eigentlich die Staaten in Erwägung, weil ich da Verwandte auch habe und weil ich Club der Toten Dichter gesehen habe und mir das auch so toll vorgestellt habe, dass das auch so ist in so einem College an der Ostküste. Und bin dann ins Amerika-Haus in München gegangen und habe mir diesen ganzen Colleges in der Ostküste rausgesucht selber und habe gedacht, witzigerweise haben das sogar meine Eltern gesagt. Sie haben gesagt, wenn du jetzt darüber gehst, dann nutze doch die Zeit und dann gehst, weil die ersten 2 Jahre im College in Amerika sind quasi wie unsere Kollegstufe. Also du lernst da eigentlich nichts Neues. Und deswegen haben sie gesagt, dann probier das doch auch mit dem Schauspielen, um zu sehen, ob du das Zeug dazu hast. Also das kam tatsächlich dann auch von ihnen, der Impuls. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich dann eingeschrieben, aber witzigerweise auf einer Schule, wo es eben Musik auch gab, weil ich mich nicht festlegen wollte. Also eine Sache, die ich vorher vielleicht auch noch machen wollte, wo ich nicht so sicher war beim Abi, war die Kunst, das Malen und solche Sachen. Und das habe ich dann quasi ad acta gelegt, habe gesagt, so jetzt schmeißen wir mal das erste weg und jetzt mache ich die beiden Sachen und dann muss man irgendwie sich vielleicht aussuchen, was es dann wird. Und deswegen bin ich, glaube ich, auf eine Schule gegangen, wo es Musik und Schauspiel gab.
In Boston.
In Boston. Das Konservatorium und habe dann tatsächlich ein Stipendium bekommen und dann eben beschlossen, da zu bleiben, weil ich dafür das Stipendium bekommen habe. Aber warum ein Satz, den mir die Veronika Fitz gesagt hat, die ja selber Schauspielerin ist und als sie gehört hat, ich mache dies und ich male und ich mache Musik und ich will Schauspieler werden, hat sie gesagt, jeder Mensch hat nur so und so viel Butter und die kannst du entweder dünn ausbreiten oder dick. Und das hat sich mir eingeprägt, weil ich das total doof fand und habe gedacht, nee, ich beweise ihr das Gegenteil, das geht schon. Und irgendwann merkst du das schon. Und zwar liegt es gar nicht so am Interesse oder am, ob du das Zeug dafür hast oder ob Gott dir Talent dafür mitgegeben hat, aber am Ende ist deine Energie limitiert. Das merkt man dann schon. Und deine Frage war ja, wann ich mich dann Schauspieler genannt habe. Ich selbst, als ich mit der Schule fertig war. Mit dem Konservatorium. Und habe dann natürlich wieder brav, wie ich bin, versucht, den besten Abschluss, den ich haben kann, zu haben. Und habe da irgendwie, ich weiß nicht, welches, Magna oder Summa cum laude, abgeschlossen. Das war ganz toll. Meine Eltern auch. Ja, das ist jetzt toll. Und habe mich aber immer noch nicht wohlgefühlt mit dem Begriff, dass ich jetzt Schauspieler bin. Ja, weil ich auch gemerkt habe, du kannst schon auch ganz schön bescheißen auf einer Schauspielschule.
Was heißt das?
Na, es ist ja Gruppenunterricht. Und komischerweise hat Schauspielunterricht ja auch immer was mit der, hat ja immer irgendwas Psychomäßiges. Du musst dich ja immer mit eigenen Unzulänglichkeiten auseinandersetzen. Als Schauspieler hast du ja kein anderes Instrument als dich selber. Und das ist entweder, es ist wie wenn du eine Geige hast und die ist verstopft, da ist Watte drinnen, dann klingt die nicht. Und deswegen kommst du früher oder später an den Punkt, wo du so ein paar Sachen vielleicht ausräumen musst, ja, damit das Instrument irgendwie schwingen kann. Ja. Du sollst nicht alle Sachen wegräumen, weil dann hast du nichts mehr. Aber es gibt so ein paar Dinge, da kannst du so, wenn du ein bisschen talentiert bist, so das machen, dass alle denken, das ist gut. Aber ich war einfach auch kein Schauspieler. Das war nicht mein einziges Interesse. Ich glaube, das war der Punkt. Und das hat sich für mich tatsächlich erst viel später entschieden, als ich dann, ich habe dann eben noch, in, wie du gesagt hast, in Amerika dann gecatert und da meinen Lebensunterhalt verdient, weil ich halt dann auf Castings war und natürlich in der New Yorker U-Bahn saß und gedacht habe, fuck, was mache ich hier? Das wird nie was. Ja, wenn du dann 4 Jahre auf der Schule warst, hast du ja auch Bock, Geld damit zu verdienen. Und in Amerika sagt dir jeder, also alle Lehrer sagen, ihr werdet nie Geld verdienen mit diesem Beruf. Stellt euch drauf ein. Und die Hälfte von euch, vor allem die Frauen, werden Kinder bekommen und das nicht mehr machen. Und natürlich, um die Leute anzustechen, zu sagen, ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf. Obwohl ich dann dachte, 10 Jahre oder 15 Jahre später, wenn du das dann immer noch machst, um den Lehrern das Gegenteil zu beweisen, ist doch auch Bullshit. Also du gehst mit sehr bescheidenen Erwartungen da raus. Und da habe ich dann schon manchmal gedacht, fuck, warum habe ich jetzt nicht das Hotel übernommen? Also wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte. Und da hätte ich ein schönes Leben haben können. Und was mache ich hier eigentlich? Ja. Stehe hier bei irgendwelchen, das hieß dann wirklich Cattle Calls. Das sind dann so öffentliche Casting-Aufrufe, wo die Leute dann wirklich einmal um den Block in New York standen, um ihre 30 Sekunden zu haben, um gesehen zu werden. Und dann war ich da halt auch, ganz ehrlich, mittelmäßig. Und da gibt es natürlich Leute noch und nöcher, die halt alles andere als mittelmäßig sind. Und dann habe ich aber einen Job bekommen, auf einer Tournee, ein Musical, Rocky Horror Show. Und das war tatsächlich...
Welche Rolle?
Brad. Keine glamouröse Rolle. Aber das war ein Riesenspaß tatsächlich. Das war ein Riesenfez. Ich hatte nur den Film gesehen und den mochte ich tatsächlich sehr. Aber die Musik, die wurde irgendwie nicht lame. Auch beim 200. Mal hat es immer noch Spaß gemacht. Und das hat großen Spaß gemacht. Und wir sind dann durch ganz Europa auch da mit der Tournee gereist. Und das war tatsächlich so ein bisschen Rock'n'Roll. Also... Die haben alle gekokst noch und nöcher und so. Und ich natürlich ganz brav, ich bin, hab das nicht gemacht und hab dann gedacht, so jetzt musst du das alles mal ausprobieren, weil wenn du Schauspieler sein willst, dann musst du das alles irgendwie mal kennen. Und hab da halt alle möglichen Erfahrungen gemacht. Dafür war das dann auch recht toll. Und Schauspieler genannt habe ich mich dann erst, als ich kam dann eben zurück nach München, weil tatsächlich ich mich einfach entscheiden musste, ob ich jetzt in New York bleibe oder ob ich am Ende zurück will nach Deutschland. Weil du musst ja irgendwo mal anfangen, eine Karriere aufzubauen. Und du wirst es ja wissen. Und ich wusste aber immer, dass ich irgendwann wieder zurück will nach Europa. Weil tatsächlich hier das Leben doch dann so ein bisschen anders schmeckt. Und ich finde, ein bisschen besser schmeckt als in Amerika. Und da habe ich gedacht, so, dann schau, dass du zurückkommst und dass du dort eine Karriere aufbaust. Und dann bin ich hier, witzigerweise auch Leopoldstraße, da war die ZBF. Das hat mir die Lisa Fitz hat gesagt, da gehst du zu dieser Agentur. Das war damals so, es gab ein paar private Agenturen, aber hauptsächlich gab es eben noch die große ZBF, das ist die staatliche Agentur. Und durfte da zu Marion Frank, das war noch eine, die eben diese große Zeit von den Leuten, über die wir gerade gesprochen haben, alles noch miterlebt hat, die Chefin dort war und die hat mich da unter die Fittiche genommen und hat mich dann weitervermittelt, weil ich gesagt habe, ich wollte ja eigentlich Theater machen und hatte nur englische Monologe. Und da hat sie gesagt, so, ich habe jemanden ganz tollen, an die habe ich noch niemanden vermittelt. Das ist Helga Engel und das war eine Lehrerin, die von der Falkenberg-Schule kam. Und da wollte ich eigentlich nur mit der die Monologe einüben und musste ihr dann eben gestehen, dass ich noch nicht wirklich finde, dass ich Schauspieler bin. Und dann habe ich da nochmal wirklich 3 Jahre lang, während ich schon hier gearbeitet habe, mit ihr gearbeitet. Und da ist es dann tatsächlich eingesunken. Ja. Da habe ich dann danach echt sagen können, ja, da, jetzt bin ich doch Schauspieler. Ja. Das war eine lange Antwort auf eine kurze Frage.
Das ist ja völlig in Ordnung. Mich würde das aber nochmal interessieren, was du erzählt hast über die Möglichkeit, dass du durchkommst an der Schauspielschule. In Amerika gibt es ja an fast jeder Uni die Möglichkeit, auch so Acting-Classes zu nehmen. War das guter Unterricht? Was war das für ein Ansatz?
Nee, der Unterricht war, glaube ich, schon gut. Ich glaube, das Problem war, dass es zu viel war. Dadurch, dass wir wirklich, also ich kam in der Früh rein und dann hatten wir Shakespeare, dann hatten wir Dramaturgie, dann hatten wir Schauspielunterricht, dann hatten wir Gesangsunterricht, dann hatten wir Tanzunterricht und der Tag war voll. Und am Abend hast du noch Proben gehabt für Stücke, in denen du warst. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass du Leerlaufzeiten hast, wo du in deinem Saft schmorst auf der Schauspielschule, nach meinem Eindruck. Weil sonst machst du immer das, was gerade ansteht und du musst dir eine persönliche Entwicklung nehmen. Und die ist einfach nicht vorhersehbar. Und das geht nicht, wenn du dauernd irgendwas zu tun hast. Also irgendwelche Fähigkeiten zu lernen. Also das ist, glaube ich, der Punkt. Und mit Helga Engel war das einfach anders, weil da war ich dann auch wirklich witzigerweise auf dem Speicher, auf dem Dachboden vom Hotel meiner Eltern, weil wir keinen anderen Probenraum hatten. Und dann war das, wie man sich das so vorstellt. Da war nur sie und ich und sie saß hinter so einem alten Schreibtisch und dann war nur ich und der Text und Ferdinand und was auch immer. Und die Angst vor diesem Moment, das hinter dem Kamin hervortreten und jetzt zu behaupten, ich bin Ferdinand. Und da konnte ich halt, da war niemand anders da. Da konnte ich mich nicht verstecken.
War die streng?
Ja, furchtbar streng. Ja, also du konntest auch teilweise einen ganzen Unterricht 2-3 Stunden damit verbringen, den ersten Satz zu sagen oder nochmal anzufangen. Und teilweise habe ich es auch überhaupt nicht verstanden, also wenn du dann logisch rangegangen bist, weil ich gedacht habe, das macht doch alles gar keinen Sinn, was sie sagt, aber ich habe mich einfach drauf eingelassen. Ich hatte doch manchmal das Gefühl, dass es war, dass ich wie so ein Eimer bin, der lauter Löcher hat und überall solchen Finger drauf tun. Also das war das, an lauter kleinen Stellen musst du den Finger drauf tun. Und irgendwann kam manchmal dann der Punkt, wo du tatsächlich alles vergessen hast und dann ist es von selber gelaufen plötzlich. Und dann hat sie gesagt, ja, das war's doch jetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe nichts davon gemacht, von dem, was du gesagt hast. Das heißt, ist doch auch egal. Was machen wir hier die ganze Zeit? Also da habe ich auch gecheckt, es ist kein so berechenbarer Prozess. Es ist keine mathematische Gleichung. Weil ich bin schon einer, der gerne hat, dass du sagst, so 1 + 1 = 2, hier, das lernst du jetzt auswendig und das machst du jetzt. Und so geht's einfach nicht. Es ist ein viel unbewussterer Prozess. Und das meiste, was sie gemacht hat, war wahrscheinlich Ablenkungsmanöver für meinen Kopf. Und sie hat einfach gesagt, weißt du was, ich will einfach, dass du Sachen erfährst. Am eigenen Leib, während wir das hier machen. Und wenn du das erfahren hast, dann willst du das immer wieder. Du wirst es immer wieder suchen, du wirst es auch immer wieder verlieren. Das sind immer nur Momente, das wird dein Leben lang dabei bleiben, dass das Momente sind, die du erhascht. Aber ich möchte, dass du weißt, wie es sich anfühlt. Weil das ist dein Kompass später. Und das ist total wahr. Und es waren dann 3 Jahre und die waren auch furchtbar, weil Helga, wie alle Schauspiellehrer, die großartig sind auf der Welt, vermutlich auch was unfassbar Psychomäßiges hatte und was Besitzergreifendes. Und dadurch, dass ich im Gegensatz zu allen anderen tollen Schülern, die sie da auf der Schauspielschule hatte, also ich bin dann später Tausenden von Axel Milberg über Johann von Bülow oder Tim Bergmann. Es sind lauter Leute, die bei Helga waren, aber die waren alle auf der Schule und die hatten andere Lehrer, die hatten Kollegen, die das relativieren. Ich war mit ihr allein. Und bei mir war es dann so, dass wir mit dem Unterricht fertig waren und dann hieß es irgendwann so, nein, wir gehen jetzt was essen. Und dann musste immer miteinander essen gegangen werden und dann war man beleidigt, wenn das nicht so war. Also es war fast wie eine Beziehung auf eine Art und mir war vollkommen klar, das ist alles irgendwie auch total krank. Und ich kann es ihr aber gar nicht sagen, weil ich genau weiß, dass ich das möchte, was sie mir auch auf der andere Weise zu bieten hat. Also ich musste das mitspielen, obwohl ich auch dachte, das ist ja auch total respektlos von ihr, dass ich ihr nicht sage, das stimmt doch alles gar nicht.
Gab es so Sätze, die du in Erinnerung behalten hast, mit denen sie dich besonders gelobt hat? Gab es irgendwas, was sie an dir oder in dir gesehen hat, was sie sehr mochte?
Ich glaube, das ist tatsächlich wahrscheinlich der einzige und wichtigste springende Punkt, dass sie von Anfang was in mir gesehen hat. Dass sie gesagt hat, das ist alles Bullshit, was du machst, aber ich sehe, was du für Möglichkeiten hast und ich sehe, was da ist. Oder was. Sie hat immer ein wahnsinnig gutes Gefühl gehabt, wo jemand am stärksten ist. Und das ist eben ganz oft nicht da, wo du selber denkst, dass du stark bist. Das ist ja das Harte an der Schauspielschule teilweise. Dass du reinkommst mit einer Idee, wie du gerne sein möchtest und wo du interessant oder stark bist, ist ja ganz oft was ganz anderes. Ja? Und da konnte man ihr tatsächlich total vertrauen. Da hatte sie einen unfassbaren Instinkt dafür.
Was war denn das Bild, was du von dir hattest, wo du Stärken hast?
Das kannst du, glaube ich, gar nicht so genau beschreiben, sondern das ist eine Art von Persona, die man sich halt, wie wir alle, ja, die man sich halt zugelegt hat. Und das hat sie einfach wegradiert, dadurch, dass sie immer gesagt hat, nee, komm, lass das mal, brauchst du nicht, brauchst du doch gar nicht. Und immer weiter. Oder genau zu sagen, schau mal, das ist doch viel besser. Oder wenn man dann mittendrin ist und sie sagt irgendwas und dann sagt sie, ja, das ist es doch. Da ist es doch. Und jetzt sagt den Satz, mehr ist es nicht. Ja? Das allererste, was sie mir beigebracht hat, ich habe dann gleich einen Film bekommen, und dann hat sie gesagt, okay, pass auf, eine Sache gebe ich dir jetzt gleich mit. Sag einfach deinen Satz. Sag's doch einfach. Meins und dann sag's. Und das war tatsächlich sehr hilfreich für diesen ersten Film. Und ich glaube, sie hat mich zu einer größeren Klarheit gebracht. Sie hat immer gesagt, du hast ein gutes Auge, du hast einen klaren Kopf und es ist interessant, dir zuzugucken beim Denken. Und mein größter Pferdefuß, auch in der Schauspielschule, war immer, dass ich das Gefühl hatte, andere Leute können auf Knopfdruck weinen, die können diese Emotionen herstellen, das hat mich immer unfassbar beeindruckt. Und ich war so nicht. Also ich hatte so viele Leute, die so irgendwie vom Fatti geschlagen und schreckliche Sachen erlebt und habe gedacht, ich beneide sie fast um diese Sachen, die sie dann auspacken können, diese Dramen, die sie da auf die Bühne legen können. Und das hatte ich alles nicht, weil ich hatte eine schöne Kindheit. Ja, ich habe auch mal eine gefangen und so weiter, aber ich habe das irgendwie gut weggesteckt. Und das Tolle war, dass sie, also dass ich damit besessen war im Unterricht und sie hat gesagt, lass das doch mal. Hör doch mal auf, damit so besessen zu sein von, was ist denn jetzt wirklich und was ist denn jetzt die Wahrheit? Weil ich halt da war, zum Beispiel, der schwerste Monolog für mich war Ferdinand von Kabale und Liebe. Also Hamlet oder sowas ist mir viel leichter gefallen. Aber Ferdinand bei Schiller, das ist so ein Stil, der ist wirklich nicht leicht zu haben. Weil der ist auf einer Seite ist er ganz scharf und ganz klar und auf der anderen Seite ist es halt dieses Sturm und Drang, was uns heute ja wirklich fremd ist. Dieses wahnsinnig schwülstige und so gefühlsbetonte. Und die Szene, die ich zu spielen hatte, war das, wo Ferdinand den Brief findet von Luise, dass alles nur Lug und Trug ist, diese ganze Beziehung. Und das ist in ihrer Handschrift. Also er kann es eigentlich gar nicht ignorieren. Und das ist der ganze Monolog, dass er sagt, das kann einfach nicht wahr sein, diese Person, ich kenne die doch, die hat mich nicht betrogen. Aber hier ist es ja schwarz auf weiß, das ist ihre Schrift und ich kenne die auch. Das ist eigentlich die einzige Situation und ich bin nicht klargekommen mit dieser Situation. Und ich habe dann auch immer gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, ich bin in meinem Leben nicht so betrogen worden, ich kann mir das nicht, diese Tiefe von Enttäuschung kann ich mir nicht vorstellen. wie ist das denn wirklich? Und da hat sie dann irgendwann auch gesagt, jetzt hör doch mal auf damit, ja. Ich erinnere mich an einmal, wo ich, glaube ich, es war auch, glaube ich, der Ferdinand, ja. Und dann ist mir das gelungen, dass ich diesen Monolog gehalten habe und das für mich so, das Drama so wahr wurde, dass ich Rotz und Wasser geheult habe. Und das war für mich der Durchbruch. Und ich so, endlich habe ich das, was ich die ganze Zeit wollte in der Schauspielschule. Endlich habe ich diese Emotionen. Und danach hat Helga diese typische Schauspiellehrerfrage gestellt, ja, wie war das jetzt für dich? Und ich so, ja, Wahnsinn, ich bin irgendwo hingekommen. Und sie so, ich unterbreche dich jetzt mal. Weißt du was, wenn du heulst, dann sehe ich gar nichts mehr. Und ich war so, was? Und sie so, pass auf, es ist immer noch zur Unterhaltung der Einwohner. Und wenn du heulst, dann wird es dein Privatvergnügen. Dann ist das dein Ding. Ich kann nichts mehr ablesen. Du heulst und das war's dann. Und ich war so vor den Kopf gestoßen davon. Weil ich dachte, jetzt ist das doch endlich wahr. Und jetzt ist das doch alles da. Ob ich das wiederherstellen kann, ist die andere Frage. Und ein paar Monate später habe ich den, ich glaube Hamlet war es, gemacht und ich kann ja nicht sagen, was da anders war, aber irgendwas war, dass ich gezweifelt habe, gesucht habe auf dem Weg, diesen Monolog. Und dann hat Helga wieder diese Frage gestellt, wie war das für dich? Und bevor ich antworten konnte, habe ich gemerkt, dass sie heult. Und dann hat sie gemeint, das ist der Unterschied, Florian. Es geht nicht um dich. Und es geht natürlich um eine Wahrhaftigkeit. Also das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir Emotionen mögen oder warum du als Regisseur das sofort spürst, wenn es dich berührt, das hat natürlich mit den Spiegelneuronen in uns zu tun. Ja? Und deswegen ist es nur bedingt wahr, was sie gesagt hat. Also wenn jemand was fühlt, dann transportiert sich das meistens auch. Aber trotzdem hat mich das zutiefst beeindruckt, was sie gesagt hat. Und es hat mich ein bisschen befreit von dieser Last, ewig nach der Emotion zu suchen. Und was das Überraschendste war, als dann der Unterricht vorbei war, über die Jahre habe ich gemerkt, dass das ein ganzer Werkzeugkasten ist, den sie mir mitgegeben hat. Und dass sich das von selber weiterentwickelt. Und dass mir das im Leben auch passiert, was mir vorher nicht passiert ist. Dass mich Dinge im Leben mehr berühren, dass sie mich mehr aus der Balance bringen, dass ich mich viel mehr ärgere als früher. Dass ich plötzlich anfange, in Filmen zu heulen. Dass ich plötzlich mich mehr streite. Dass ich mich plötzlich mehr verliebe. Als ob der Schauspielunterricht quasi das Leben vorweggegriffen hat oder mich aufgeweicht hat.
Oder Kanäle aufgemacht
hat. Ja, irgendwas. Also irgendwas hat sie von hinten durch die Brust gemacht und oder vielleicht wird man einfach auch aus dem Sentimentalen im Alter. Das kann natürlich auch sein. Und mittlerweile mache ich mir da nicht mehr so riesengroße Gedanken. Also es gibt ja immer noch Szenen, also du wirst das wahrscheinlich kennen von Schauspielern und du hast ja auch selber mal gespielt. Es gibt so Szenen, vor denen hat man Schiss. Da steht schon drin, Zusammenbruch, heult und so weiter. Das ist natürlich immer schon so eine große Hypothek auf einer Szene. Mittlerweile weiß ich, dass ich einfach sage, hey, hör auf dran zu denken, sei konkret mit der Situation. Also ich glaube, der Film, wo das am meisten war bei Hin und Weg. Das war ein Film über Sterbehilfe. Aber was ich gelernt habe, dass das ganz viel mit dem Partner zu tun hat. Und das hat nichts damit zu tun mit deiner Qualität als Schauspieler, sondern damit zu tun, was du für eine Chemie mit deinem Partner hast. Weil manche Leute berühren dich einfach. Und dann passieren Dinge, die du dir selber nicht ausdenkst. Und mit anderen Leuten kannst du zum Beispiel andere Sachen super spielen. Mit Matthias kann ich bestimmte Sachen super spielen und er berührt mich auch, aber nicht auf die Weise, wie mich Julia Koschitz berührt zum Beispiel, ohne dass wir irgendwas sagen. Da muss ich gar nicht mehr viel dazu machen. Das heißt, ich muss da eigentlich, also dabei hin und weg, muss ich einfach nur sagen, okay, ich muss einfach wegbleiben jetzt von der Situation, weil es ist sowieso alles so krass und so stark. Und das ist, was man dann später lernt, dass man sich einfach auf die Situationen einlassen kann. Und hey, wenn es dann nicht so ist, wenn du nicht heulst, dann ist es halt jetzt nicht so. Dann darfst du auch faken oder nachhelfen oder was auch immer, aber es ist nicht mehr das Nonplusultra. Emotionen sind was Flüchtiges und sind in Bewegung und das einzufangen im Film ist wahnsinnig schwer und toll. Noch dazu bei Jungs, die ja dann auch nicht so wie Mädels sind, die Emotionen natürlich sofort immer unter der Haut liegen haben.
Kennst du Konfliktsituationen aus der Arbeit mit Regisseuren, wo doch aber genau was ganz Bestimmtes als Ergebnis wie der Zusammenbruch eingefordert wird?
Ja, da hat mich Helga Gott sei Dank so ein bisschen imprägniert dagegen, weil sie halt immer gesagt, also das hat sie mir früh beigebracht, sie hat gesagt, sobald du eine Emotion spielst, wirst du immer eine generelle Emotion spielen. Da wirst du nach einer Gewürzdose auf dem Regal greifen, Emotion A, Emotion B. Das Einzige, was du machen kannst, ist so präzise wie möglich die Situation dir vorzustellen. Und was dann auch immer passiert, passiert. Und das ist natürlich so ein bisschen der Widerspruch. also wir in Amerika und ich weiß nicht, ich glaube auch in Deutschland liest man dieses Buch Zen und die Kunst des Bogenschießens. Und da geht es ja genau um diesen Widerspruch. Also da geht es ja darum, dass da geht ja dieser Typ nach Japan, um diese Kunst der Zen-Schützen zu lernen, die mit verbundenen Augen das Ziel treffen. Und der Meister bringt ihm bei, du musst vergessen, dass du das Ziel treffen willst, um das Ziel zu treffen. Und das ist so ein komplett bullshittiger Widerspruch, den du beim Schauspielen eben auch hast. Um die Emotion zu haben, musst du komplett vergessen, dass du die Emotion haben willst. Und das wird natürlich immer schwerer, wenn die Klappe geschlagen wird, wenn alle sagen, auch wenn alle sagen, psst, jetzt pass auf, jetzt wird's ganz wichtig und jetzt kommt eine emotionale Szene. Das ist ja alles schrecklich. Ja, also, und dann sollst du es ignorieren und dann soll das jetzt passieren. Also musst du irgendwie Wege lernen, das zu vergessen. Und das ist total seltsam und schwer. Aber musst du.
Hast du da was irgendwie, wenn wir jetzt schon so konkret darüber sprechen, ja, wie du dich konzentrierst in solchen Momenten? Wie du den Wirbel oder die Stille des Teams oder die, ja, wie auch immer das Team um dich herum.
Wie man das vergisst. Also erstmal sage ich immer, mach nicht so einen riesen Aufstand drumherum. Das ist genauso wie mit Nacktszenen, bitte nicht. Also lass uns nichts Größeres draus machen, als es ist, weil es wird nur unangenehmer. Und zweitens ist es tatsächlich die Konzentration auf die Situation. Und wenn die stark genug ist, dann trägt sie dich auch. Es ist ja immer nur ein Problem, wenn die Situation eigentlich nicht stark genug ist. Oder wenn du es natürlich zum 18. Mal wiederholst, ja. Dann nutzt sich das natürlich ab. Aber besser ist es natürlich immer, wenn gar nichts erwartet wird. Wenn man sagt, oder auch du als Regisseur, wenn man dann sagt, so, man hat das jetzt einmal gelesen und ich schreibe das eigentlich rein für die Produzenten und für die Geldgeber, wo jetzt geheult werden soll, und dann lösche ich das raus. Und dann gucken wir, was passiert. Aber das ist eigentlich nur für mich so. Also ich weiß, andere Leute schreckt das gar nicht. Ja? Andere Leute können das ja herstellen wie gar nichts. Also ich, bei mir ist es anders. Aber es ist, beschäftigt mich auch nicht mehr so und dadurch wird es leichter. Weil es gibt andere Sachen, die spannender sind und das ist eigentlich immer in der Präzision der Situation drinnen. Also da ist es ja auch viel spannender. Also das hat sie mir mitgegeben.
Hat sie dir beigebracht, dass man als Schauspieler auch Dinge hinterfragen sollte, dass man in den Dialog geht mit Partnern?
Wieso hast du das gehört über mich?
Ja. Aber ich sag noch mal was dazu, weil meine Erfahrung aus Amerika oder auch jetzt aus England ist zum Beispiel, dass ganz wenig diskutiert wird im Sinne von, da steht was und ich stelle das jetzt mal grundsätzlich in Frage. Also ich habe jetzt auch gerade die Erfahrung bei The Crown, wo ich ja gerade herkomme, gemacht, wo dass auch jemand wie Olivia Colman oder Helena Bonham Carter erstmal immer fragen, was möchtest du in der Szene? Und dann beschreibe ich das. Und das wird dann auch probiert. Und es ist gar nicht so, dass ich das so gewohnt bin, so zu arbeiten. Und es auch gar nicht so ist, dass ich mir das unbedingt so vorstelle. Aber es hat mich erstmal verblüfft, dass es so eine Grundhaltung gab.
Und das ist aber doch ein ganz schöner Druck auch, oder?
Na, für mich ist es gut, weil ich will gefordert werden. Mhm. Also ich versuche mich ja immer auf die Arbeitsweise des Gegenübers einzustellen und finde das dann spannend, wenn ich weiß, es ist meine Aufgabe hier sehr präzise die Vorgänge zu beschreiben. Und es gibt aber auch, es gab auch ein, zwei andere Schauspieler, die anders arbeiten wollten, aber die beiden sind jetzt so ein Beispiel, wo ich überrascht war, dass erstmal...
War man es auch gar nicht erwartet, gell? Von den beiden.
Ich muss sie sehr, sehr auffordern, ihre Ideen oder ihre Gedanken, wenn sie von meinen abweichen, klar zu formulieren. Das fand ich schon verblüffend und hatte das Gefühl aber, dass das ein bisschen eine grundsätzliche Haltung ist, dass man erstmal die Aufstellung einer Szene in die Hand des Regisseurs und auch letztlich in den Text, dem Text überlässt.
Ich bin natürlich dadurch geprägt, dass ich relativ lange einfach relativ autark war. Also wie gesagt, wenn ich sage, Helga Engel hat mich imprägniert, hat sie mich imprägniert. Weil tatsächlich habe ich relativ viel gedreht und habe vielleicht dann auch geschafft, was Spannenderes zu machen, indem ich mir selber Gedanken gemacht habe oder das Gegenteil gespielt habe von dem, was da war. Und dankbarerweise hat sich da eigentlich auch nie jemand beschwert dann. Also deswegen wurde ich eigentlich meistens in Ruhe gelassen. Das heißt, viel meiner Karriere war, dass ich in Ruhe gelassen wurde, als dass ich sage, hey, lass mir mal ein bisschen Platz und dann sag, ob es dir passt oder nicht, ja. Und natürlich gibt es dann immer so ein Dings, wo es kippt oder wo das Maß überschritten ist. Natürlich bin ich ein kritischer Geist, ja. Trotzdem gibt es für mich eine ganz klare Regel. Wenn ich nicht Regie mache, der Regisseur erzählt die Geschichte. Für mich. Das ist vollkommen klar. Und das heißt aber noch lange nicht, dass ich nicht ihm in dem Teppich, den er da webt, die Fäden anbieten sollte oder kann. Oder ihm Fragen stelle. Weil ich stelle dann ganz oft Fragen, sag mal, was wäre, wenn wir so und so erzählen? Wollen wir das erzählen oder das? Was ist besser oder was ist spannender? Am Ende sagt der Regisseur, das finde ich spannender. Und das finde ich tatsächlich, also das würde mir auch als Regisseur, würde mich das mehr freuen, als wenn jemand herkommt und sagt, so jetzt sag mir mal, wo ich stehen soll und was ich machen soll. Weil das ist, finde ich, für mich keine kreative Herangehensweise. Natürlich kann es ja auch passieren, und das wirst du als Regisseur wissen, dass wahnsinnig viel reinkommt, wo die Schauspieler eben nicht das ganze Buch im Blick haben und dann irgendwas machen, was halt 0,0 in die Geschichte reinpasst, und du musst dann ihnen das so sanft dann immer ausreden oder wegnehmen. Aber so bin ich nicht. Also ich interessiere mich schon auch immer für die ganze Geschichte und für meinen Teil in der ganzen Geschichte. Also ich glaube, solange die Regel klar ist, wer hier die Geschichte erzählt, das bin nicht ich. Ich bin auch gar nicht im Schneideraum. Ja? Aber wenn ich gefragt werde, dann trage ich meinen Teil dazu bei und stelle auch kritische Fragen dazu. Aber immer mit der Prämisse, wie willst du es denn erzählen? Das ist, glaube ich, die Regel. Und dann ist es für mich auch okay. Ja, aber ich weiß schon, dass ich den Ruf habe, dass ich oft auch sage, hey, nee, das ist mir noch nicht genug, dann kann ich so jetzt nicht machen.
Da sei unbesorgt, ich stelle keine Fragen bei Kollegen, bevor ich so ein Gespräch führe. Nee, also du hast eher den Ruf, jemand zu sein, der Meinungen hat und der eine Haltung hat. Und das.
Ja. Und das ist natürlich schon was, das ist gut, eine Meinung zu haben, eine Haltung zu haben. Und Sachen mit Fragen kannst du ja auch eigentlich nie was falsch machen, ja. Aber es wird natürlich auch ein Selbstläufer, und es tut auch mal ganz gut, mal das Maul zu halten, ehrlich gesagt.
Also, was meinst du damit?
Na, für mich war es zum Beispiel, ich habe dann jetzt dann was gedreht, und da war für mich die Prämisse, komm, jetzt übst du mal und sagst mal nüschte. Und machst einfach wirklich das, was dir gesagt wird. Natürlich macht es mir da nicht so viel Spaß, und ich kann mich da nicht so in die Figur reinfallen lassen, und für mich ist es halt so wichtig, beim Spielen Freude zu haben und eine Neugier zu entwickeln und selber zu leben und die Figur anzureichern und so. Und das habe ich dann tatsächlich nicht. Also für mich habe ich da die Erfahrung gemacht, dass wenn ich wirklich nur das erfülle, was gesagt wird, dass es für mich ein bisschen zweidimensional bleibt.
Ja. Wie ging das los? Du hast ja dann während dieser drei Jahre warst du bei ihr, ne?
Ja.
Gerade schon gesagt, dass dann schon die ersten Angebote kamen. Ja. Du hast ja nicht jetzt sofort bei Detlef Buck angefangen zu drehen. Nee. Was waren so deine ersten Erlebnisse?
Es war immer sehr gemischt. Also ich glaube, das allererste, was ich gedreht habe, war die große Zeit dieser Privatsender-Filme. Da haben die ja noch wahnsinnig viele Filme gedreht, so Eventfilme. Und es war ein Thriller mit Martin Weinhardt, ein Kollege, der mit Caroline Link auf der Schule war tatsächlich. Die war auch bei unserem Set. Und es war ganz ehrlich, war es natürlich auch ein bisschen Hanebücher, ein Thriller mit einem dann später noch schrecklicheren Titel. So eine Stalker-Geschichte, ja, wo ich da auch das war mein allererster Drehtag, den ich jemals gedreht habe, war irgendwo auf der Alpspitze im Schneeregen, musste ich diese arme Schauspielerin den Berg runterschubsen. Und
du warst der Stalker?
Nein, ich war nicht der Stalker, sie war die Stalkerin.
Ach so.
Also das war echt abenteuerlich. Aber gleich danach habe ich einen Film mit Percy Adlon gemacht. Also das war immer sehr, sehr, sehr gemischt. Und am Ende, ich habe sogar mal einen Pilcher gemacht. Und weißt du, wer mir dazu geraten hat? Ich hätte ihn nämlich abgesagt, war Helga Engel. Die hat gesagt, weißt du was, die Rolle ist toll.
Der Himmel über Cornwall.
Ja, und tatsächlich, und die haben die wahnsinnig gemacht, weil ich dann quasi die anderen angezündet habe und gesagt, man könnte doch und man müsste doch. Und das war ganz klassisch, wie man sich es halt vorstellt, dass dann die Regie dasteht und sagt, und man sagt so, ja, man könnte doch ein bisschen Humor in der Situation finden. Dann sagt der Regisseur, ja, genau, lacht. Und dann sagst du, aber das ist ein Missverständnis. Also wenn ich lache, ist das doch noch kein Humor. Es ist doch nicht dasselbe, wenn ich lächle und lache und wenn das Publikum lacht. Oder da geht es ja ganz viel, ging es auch darum, wie man aussieht. Und das kam dann so aus, vom Sender kam dann zurück so, ja, was macht ihr denn da für ein Sozialdrama, für ein düsteres? Und das wollen wir ja alles gar nicht. Und es war einfach wahnsinnig lustig, weil wir dann teilweise haben wir am Strand gedreht und haben diese eine Szene in die eine Richtung gedreht und dann kam das Meer und unsere Füße standen schon im Wasser. Und dann hat man umgebaut eine halbe Stunde lang, aber genau nur 5 Meter weiter, dass das genau dasselbe wieder passiert ist. Oder man hat gesagt, so jetzt joggst du da die Klippe entlang und ja, wir haben jetzt keine Zeit, das richtig umzubauen. Das heißt, du joggst jetzt einfach andersrum, wir spiegeln das Bild dann. Und dann habe ich gesagt, aber dann jogge ich doch auf einer Insel. Dann ist doch auf beiden Seiten das Meer. Ach so, ja, stimmt. Es war einfach wahnsinnig lustig. Und da habe ich dann auch wirklich Freunde fürs Leben getroffen. Also da bin ich dann tatsächlich sehr, sehr, sehr dankbar. Aber wir haben die, glaube ich, wahnsinnig gemacht, indem wir so Situationen halt dann auch ernst genommen haben, auch in ihrem Humor ernst genommen haben. Also ich war Schokoladenfabrikant. Die Schokoladenmaschine, die war kaputt. Und ich habe das ernst genommen. Ich habe gesagt, das ist eine Katastrophe. Die Schokoladenmaschine ist kaputt. Und habe meine Tante genommen und an der Hand rund. Sie hat gesagt, weißt du was, Morris? Ich glaube, die Schokolade sollten wir so und so nennen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir wissen doch gar nicht, dass du jetzt einen Monolog hältst. Ey, es könnte auch jederzeit sein, dass ich da irgendwo einhake. Sie so, einhaken, das ist gut. Beim nächsten Take machen wir es. Und sie nimmt meinen Arm und hakt bei mir ein. Und ich so, ah, okay, das meint sie mit einhaken. Okay, das ist ein Missverständnis. Also das war sehr lustig, aber tatsächlich kann man ihn dadurch noch anschauen. Am Ende waren sie dann doch irgendwie happy, weil die Situation dadurch ein bisschen realer wurde. Also so hanebüchen diese ganzen Sachen waren, am Ende sind es dieselben Konflikte, wie sie halt in allen möglichen Theaterstücken sind. Und wenn du sie so ein bisschen ernster nimmst, dann kannst du schon Freude dran haben. Und dann geht es auch immer ein bisschen um was.
Würdest du das heute jungen Schauspielern empfehlen, wenn sie die Wahlmöglichkeit haben, auch mal was, vor allem am Anfang, was zu drehen, wo man weiß, das wird jetzt nichts Dolles, weil man einfach trainiert, aus nichts vielleicht ein bisschen was zu machen?
Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ratschläge. Also es gibt die Ratschläge, wo du sagst, mach lieber gar nichts und mach nur dann immer die ganz guten Sachen. Aber hey, wenn du junger Schauspieler bist, dann wartest du, erstens möchtest du von irgendwas leben. Zweitens, du möchtest spielen. Und dann wartest du lang. Und du musst halt dann deinen Weg gehen. Aber wenn jemand sieht, dass du in so einem Projekt gut bist, weißt du, unter Dominik Graf gut zu sein, ist wahrscheinlich weniger eine Herausforderung, weil der lässt gar nichts anderes zu, als in der Daily Soap gut zu sein. Und das ist hart, ja. Und das erfordert viel Fantasie und Disziplin. Also, ja, wenn ihr es schafft, in der Soap gut zu sein, die Leute werden sehen. Und diese Grenzen gibt es dann, glaube ich, auch nicht mehr so. Ja, aber es ist halt auch schwer, unter den Umständen sehr, sehr gut zu sein. Das darf man auch nicht vergessen. Hat ja auch ein bisschen was mit Zeit zu tun und mit Leuten, die das sehen wollen und auch das Widersprüchliche sehen wollen. Ja. Also man stellt sich das immer so leicht vor und das ist natürlich nicht immer gerne gesehen. Alle behaupten natürlich immer, sie machen Qualität. Aber wenn du dann ein bisschen so gegen den Strom oder wenn du das ein bisschen gegen den Strich kämpfst, dann kommt das natürlich nicht gut an.
Aber hattest du das Gefühl, dass du sehr früh als Schauspieler ernst genommen wurdest? Dass man dir was zutraut und dass warst du glücklich über die Rollen, die man dir angeboten hat?
Naja, ich hätte mir schon gewünscht, dass ich einfach auf Castings zumindest gehen darf von so spannenden Rollen, die ich dann irgendwo gesehen habe, ja. Aber so richtig beschweren kann ich mich nicht. Die Gefahr war natürlich immer da, dass wenn du so oder so aussiehst, dass du dann bestimmte Rollen spielst und wenn du das dann machst, dann war's das. Ja? Dann bist du in diesem Fach dann verhaftet. Ich glaube, die Erlösung für mich war da so der Grimme-Preis. Das war, glaube ich, so der wichtigste Drehmoment da, weil ich da tatsächlich dann das Gefühl hatte, was natürlich Bullshit ist, ach, jetzt muss ich niemand mehr beweisen, dass ich tatsächlich ein Schauspieler bin. Ja. Und übrigens hat da auch Helga was dazu gesagt. Sie hat gesagt, ey, das ist alles schön und gut. Wenn man gut aussieht, da kann man gut davon leben. Aber mit spätestens 30 musst du ein Gesicht haben. Und das ist dann nochmal was anderes. Also arbeite an dem, was dich ausmacht. Und das hat sich dann tatsächlich so erledigt. Man hat das immer wieder benutzt und man darf das ja auch benutzen. Man sieht halt so aus, wie man ist. Man ist ja halt einfach so ein bisschen ein Typ. Aber deswegen kann man sich trotzdem in dieser Schublade bewegen. Oder versuch mal in eine andere reinzuklettern. Also weil die Schubladen gibt es ja immer. Aber klar, zum Beispiel Vincent, das hätte ich nicht bekommen zu dem Zeitpunkt.
Das war ja schon nach Doctor's Diary, ne?
Boah, das war so vermischt. Ich habe es geschrieben während Doctor's Diary.
Weil Doctor's Diary war schon eine Serie, die dich nochmal woanders hingebracht hat, als du zuvor warst.
Naja, und schau, das war auch so ein bisschen ein Fachwechsel, weil davor war das halt so, ach ja, dann ist man so nett und so Schwiegermutters Darling und so. Und dann war das eine Rolle, die so klar als gestörtes Arschloch geschrieben war, ja, auch so witzig und charmant der war einfach gestört. Und es wurde aber dadurch spannend, dadurch, dass man das als, also da habe ich auch wieder den alten Trick angewandt, zu sagen, ich spiele das alles im Gegenteil. Also wenn wir uns gegenseitig fertig machen, dann ist das eine Sexszene eigentlich. Und eine Liebesszene ist einfach eigentlich eine Hasserklärung oder sowas. Und dadurch wurde das alles plötzlich, dadurch hat es irgendwie so eine Dynamik bekommen. Vor allem halt hat es unglaublich viel Spaß mit Diana gemacht dann auch. Und das war zum Beispiel, jetzt denkt jeder, das ist so logisch, dass ich diese Rolle gespielt habe. Das war am Anfang gar nicht so logisch. Und danach ging es natürlich los. Also ich glaube auch, diese Figur hatte nur deswegen die Freiheit, weil sie eigentlich gar nicht, vielleicht war sie fast ein bisschen antagonistisch gedacht am Anfang. Es gab ja noch einen anderen Typen, gespielt von Kai Schumann. Und ich hatte so ein bisschen Narrenfreiheit, weil ich nicht Sympathieträger sein musste. Und davor war dieser Fluch, dieser ewige Fluch, den hast du wahrscheinlich nie gehört, aber als Schauspieler hörst du das immer wieder, nein, es muss sympathisch sein. Das ist tatsächlich eine Regieanweisung. Nee, das ist nicht sympathisch. Die habe ich sehr, sehr oft gehört.
Spielt sympathischer?
Ja, das ist nicht sympathisch. Wo ich mittlerweile sage, hey, also sympathisch ist am wenigsten sympathisch, wenn du es sympathisch spielst. Ja? Wenn ich ein Problem habe, dann ist es sympathisch. Nicht, wenn ich auf Sympathie das bürste. Weil das ist so eine Grunddebatte. Aber damit war das quasi so ein Genrewechsel, weil danach gab es dann lauter so Rollen, wo du gesagt hast, ah, jetzt machen wir lauter so Figuren, die Arschgeigen sind und das Publikum folgt dem. Also wieso wird so eine Figur so beliebt, vor allem auch bei den Frauen, wo das ja eigentlich, also noch frauenfeindlicher kann es sogar nicht sein als diese Figur. Also ich kann es mir selber immer nicht so richtig erklären, weil wahrscheinlich, weil sie ihn retten wollen oder irgendwas. Ja? Und weil er natürlich unten drunter vielleicht noch ein bisschen Sehnsucht zu sehen war, bei allem Zynismus. Auf jeden Fall, das hat natürlich großen Spaß gemacht und die Figur, das ist eine wahnsinnig dankbare, schöne Figur mit großer Narrenfreiheit. Aber das war dann die nächste Schublade.
Ja. Hast du, während du hast ja wirklich viel gedreht, hast auch sehr viel fürs Fernsehen gemacht.
Ja.
Wann entstand die Idee zu sagen, ich möchte gerne mal selber schreiben?
Ich habe immer geschrieben, aber jetzt nicht unbedingt Drehbücher nur. Ich habe auch, ich glaube, relativ früh, glaube ich, schon 2001 oder 2002, selber so ein Drehbuch geschrieben, so aus Frust, einfach auch drüber, dass ich das alles langweilig fand und habe dann gedacht, so, jetzt schreibe ich was ganz Radikales, mir scheißegal, ob das irgendjemand liest oder irgendjemand macht.
Ich muss zwischenfragen, langweilig, was du gesehen hast im Kino und Fernsehen oder was du gespielt
was
hast?
Was ich gespielt habe. Also, wo ich dachte, das ist alles so Kompromissschmarrn, ich mache jetzt das alles ganz anders. Und das roch natürlich sehr nach Filmhochschule, dieses ganze Buch. Weil es natürlich genau das gemacht hat, was dann alle machen. Erstmal, man möchte alles zerreißen und zertreten, was man da so draußen sieht. Und spannend wurde es dann tatsächlich erst mit Vincent, glaube ich. Weil ich tatsächlich wollte, dass der Film gemacht wird. Aber ich wollte auch eine Rolle haben, von der ich nicht wusste, ob ich sie schaffe. Ob ich sie spielen kann. Weil die gibt es einfach nicht so oft. Es gibt nicht so oft Rollen. Das ist im Theater natürlich ganz anders. Ja, weil du natürlich viel mehr dich nicht verändern musst. Also wo du deine Seele zwar mitnehmen musst, aber trotzdem was körperlich ganz anderes spielen musst. Da gibt es gar nicht so viele große Möglichkeiten, wo es dann so offensichtlich ist von außen, dass das jetzt eine schauspielerische Veränderung ist oder eine schauspielerische Leistung ist. Ja? Sonst sind die Leistungen ja im Film viel kleiner oder viel subtiler. Ja? Aber der Wunsch war da. Also das war tatsächlich, dass ich gesagt habe, ich schreibe das jetzt, damit ich das spielen kann.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Das klingt jetzt erstmal sehr so vom Ende her gedacht, aber
total.
So war es auch.
So war es auch.
Es war nicht so, wie man es, ne, das war jetzt nicht die Geschichte, die man schon immer im Herzen trägt, sondern wirklich, ich schreibe mir jetzt eine Rolle.
Ja, nein, die Sehnsucht, sowas in der Art zu spielen, aber natürlich kannst du nicht irgendwas schreiben.
Ja.
Natürlich, also wenn wir jetzt alle die Geschichte erzählen, die uns berührt, wenn wir immer dieselbe eine Geschichte erzählen. Also was wir machen ist ja, dass wir unser Herz öffnen und in ganz verschiedenen, unterschiedlichen Sachen etwas finden, was uns berührt. Das ist ja das Schöne an den Spiegelneuronen und an der menschlichen Existenz, dass wir alle möglichen Situationen sehen können und wenn wir uns wirklich reinversetzen, dann berührt es uns. Und bei Vincent war es einfach so, dass ich dann einen Bericht gesehen habe über einen Typen, der noch bei seinen Eltern gewohnt hat und der Tourette hatte und dieses Tourette war von einer so bösartigen Sorte, dass er sich ständig selber verletzt hat. Dass er wirklich einen Helm tragen musste, dass die Eltern Schaumstoffmatten um die Säulen gemacht haben, weil das Tourette ihm immer befohlen hat, jetzt immer da, wo es scharf ist, immer da, wo irgendwas Schmerzen bereiten kann, da musst du dich jetzt hinhauen.
Den Kopf dagegen schlagen.
Wenn irgendwo ein Messer ist, dann musst du es genau neben das Auge halten. Ja? Also das macht es ja. Genau das, wovor du Angst hast, zwingt es dich, das zu tun. Und ich habe gedacht, unfassbar, wie dieser junge Mann lebt. Und dann habe ich gedacht, wie toll wäre das, eine Geschichte zu erzählen, jemand, der unter so erschwerten Umständen trotzdem es schafft, gut erwachsen zu werden, diesen einen Schritt zu machen, dass du das Gefühl hast, ja, der kommt jetzt klar. Und das war eigentlich die Kernidee. Also natürlich muss da eine Geschichte sein, die dich berührt oder dir entspringt. Und dann schreibst du natürlich da am Ende die Themen rein, die dich erreichen. Nur weil du es vom Ende gedacht hast, dass du sagst, ich möchte mal eine Rolle schreiben, die mich herausfordert, heißt das noch lange nicht, dass du im Prozess nicht deine Seele mit einbringen musst.
Nee, klar, ich habe absolute Hochachtung davor. Und vor allem hast du das Drehbuchschreiben irgendwo, also das ist ja auch eine gewisse Form von Anmaßung, zu sagen, ich bin Schauspieler und irgendwie würde ich gerne mal was anderes spielen, jetzt schreibe ich es halt und schreibe gleich auch ein Kinodrehbuch. Also wo hast du das hergenommen oder hast du es erstmal ganz klein geskribbelt, versucht, niemandem davon erzählt oder mit welcher...
Naja, du gehst ja nicht ran und sagst so, das wird ein Kinofilm und da werde ich grandios drin und dafür gewinne ich den Filmpreis. Also das gab es natürlich überhaupt nicht in meiner Fantasie, sondern mein erster Wunsch war tatsächlich nur, dieser Film möge gemacht werden. Ich möchte einen Film schreiben und der soll gemacht werden und was auch immer für einen Rahmen. Und das war schon so weit weg am Horizont, dass das genug Aufgabe war am Anfang. Ich habe meine Cousine zweiten Grades, die Ariella Bogenberger, ist auch aus der Fitz-Familie und die hat ein ganz tolles Drehbuch geschrieben, das hieß Marias letzte Reise.
Mhm. Rainer Kaufmann.
Genau. Und die hat mich immer sehr unterstützt und die hat gesagt, erzähl doch mal die Geschichte. Und ich habe ihr auf dem Bavaria-Empfang diese Geschichte erzählt und dann hat sie gesagt, weißt du was, bewirb dich bei der Drehbuchwerkstatt. Das habe ich auch gemacht.
In München.
In München. Ne? Und das ist so ein Stipendium von der Filmhochschule und von der Staatskanzlei. Und da gibt es 10 Plätze und dann ist genau das, was halt passiert. Du hast ein Jahr lang Zeit, zusammen mit Mentoren dieses Buch zu entwickeln. Und in meinem Fall war das Bettina Rickleffs, ich hatte auch noch großes Glück. Und dann hast du genau das, was du eigentlich brauchst. Du kriegst tatsächlich, du hast dann immer, alle 6 Wochen hast du dann so Vorlesungen und du kriegst das an die Hand. Also du kriegst Handwerkszeug an die Hand und kannst sehen, was davon hilft mir, was davon hilft mir nicht. Und das war für mich irgendwie ganz toll. Und dann hast du halt so Wegstrecken. Ziele, dann sagst du, okay, jetzt muss ich es einfach mal schaffen, das bestmögliche Buch nach meinen Fähigkeiten draus zu machen. Ja? Das ist ja Schritt 1. Und dann ist der nächste Schritt zu sagen, jetzt schaue ich, ob ich es schaffe, dieses Buch, dass es irgendjemand nimmt. Und dann
du hast es fertig geschrieben in diesen 10 Monaten.
Ja, bis in der dritte Fassung. Das ist ja das Tolle, dass wir da die Unterstützung hatten und währenddessen habe ich Dr. Diary gedreht und habe da quasi teilweise unter den Drehtagen halt noch geschrieben. Aber die Geschichte stand relativ gut. Und was ich mir halt vorgenommen hatte oder was ich mir gewünscht hatte, ist, dass man das mit Humor behandeln kann. Und dass Humor und Tragödie sich nicht ausschließen mögen. Und das ist auch wieder was ich von Helga ein bisschen gelernt habe. Dass sie eben dieser alte Spruch vom Gegenteil, dass sie gesagt hat, also jede Tragödie ist langweilig ohne Komödie und andersrum. Das ist ja auch eins der Stereotype aus der Regieführung wahrscheinlich. Und da bin ich natürlich auch so Tschechow geprägt und so, da sucht man ja immer nach diesem, erkennt einfach die Vergeblichkeit des menschlichen Strebens und ist aber nicht zynisch, sondern hat halt ein lächelndes und ein weinendes Auge. Und das, finde ich, trifft die menschliche Existenz ganz gut. Und dann hat man auch gemerkt, dass man so respektlos, wie man möchte, sein kann mit irgendwas, sobald du die Personen und die Figuren ernst nimmst. Das ist ja eigentlich der einzige Trick. Du kannst denen alles Mögliche antun, solange du sie auf eine Weise liebst. Aber am Anfang, als ich recherchiert habe, war zum Beispiel die Tourette-Community sehr, sehr dagegen. Also alle, mit denen ich gesprochen habe, die haben teilweise, hat eine sehr besorgte Mutter hat gesagt, wenn sie diesen Film machen, dann stehen wir da mit Zetteln vom Kino und protestieren und sagen, dass dieser Film boykottiert werden soll. Weil sie einfach Angst hatten, das wird halt sowas wie diese ganzen Berichte im Fernsehen, wo man halt dann nur eben Coppola Lee, also dass die fluchen und so weiter, wo man eben nur die Show-Elemente von Tourette rauspickt und deshalb benutzt. Und deswegen war das für mich dann die größte Freude zu sehen, dass das für die Leute, die Tourette haben, so was Tolles war, dann am Ende diesen Film zu haben. Und dass der anscheinend wirklich was bewegt hat für die. Und das ist, also als Filmemacher weißt du ja eigentlich immer, dass die nicht viel bewegen. Also mit dem muss man sich ja abfinden, dass Filme immer nur kurzfristig was bewegen. Und das hat tatsächlich ein bisschen was bewegt, im kleinsten Sinne. Nur, dass, wenn es nur ist, dass jemand keine Angst mehr hat, wenn er jemanden sieht, der Tourette hat. Das ist schon echt okay. Ja? Und das freut mich für die. Total.
Wie kam es denn dazu, dass der Film dann gemacht wurde?
Das war tatsächlich dann auf der, die haben dann so einen Empfang von der Drehbuchwerkstatt, da darfst du deinen Stoff pitchen vor den ganzen Produzenten und die wissen, da kommen, die kommen sehr zahlreich, weil sie wissen, dass dieses Buch schon halt anproduziert ist. Da sparen sie sich natürlich auch eine Menge Entwicklungszeit und Arbeit. Und dann haben mich ein paar Leute angesprochen und eben darunter auch Vio Jäger von der Olga Film und gesagt, hey, wir wollen das gerne machen. Und das fand ich toll. Und dann hat sie mich gefragt, willst du Regie machen oder willst du spielen? Damals war das noch eine Oder-Frage. Und ich hatte überhaupt nicht drüber nachgedacht, Regie zu machen. Habe aber dann wirklich drüber nachgedacht, habe gesagt, nee, du hast es damals gemacht, weil du spielen möchtest. Und deswegen spielst du das jetzt. Ja? Und das war sicher auch besser so. Einfach um, weil es war ja dann auch schon ein Ding, sich das drauf zu schaffen. Ja?
Wie war das denn für das erste Drehbuch, was du geschrieben hast, wo dann auch die Produzentin ja offenbar mit dir entschieden hat, du spielst es auch, dann dafür den Regisseur zu finden, auszusuchen?
Na, die haben es tatsächlich sehr autoritär gemacht, auch ein bisschen die Vio. Also die hat mich dann aus dem Prozess, sie hat mich schon, also da mit der Regie, bei der Suche, da haben wir schon miteinander gesprochen, aber in dem Moment, wo das erledigt war, war ich mehr oder weniger so ein bisschen abgeschnitten davon, um halt da überhaupt keinen Clash herbeikommen zu lassen. Aber das war auch hart und auch für den Ralf. Ralf Hüttner hat ja dann Regie gemacht und wenn ein Regisseur reinkommt, dann muss er das ja erstmal zu seinem eigenen Buch machen. Und das ist ja dann nicht unbedingt das, was dich berührt und was dir wichtig ist, ist nicht unbedingt das, was Ralf berührt oder was Ralf wichtig ist. Und du hast sehr früh gesehen, dass es bestimmte Teile gibt an der Geschichte, die Ralf zutiefst berühren. Und das war immer die Geschichte zwischen uns und Vincent. Er hat wahnsinnig gut auf Vincent aufgepasst. Und ein Teil der Geschichte, die ihm nicht so wichtig waren, das war eben die Geschichte von der Psychologin und vom Vater. Die mochte er, aber er fand sie immer so ein bisschen so Comedy-Duo drangepappt. Während ich das nie so gesehen habe, sondern überhaupt nicht als Comedy-Duo. Und das ist natürlich dann ganz schön tough, wenn du täglich am Set bist und du beschneidest dich sogar mehr, als wenn du nur Schauspieler bist, weil dann stehst du nicht unter Verdacht. Also wenn ich nur Schauspieler bin, kann ich diese Frage, die ich dir vorgestellt habe, unbefangen stellen. Sollten wir nicht? Gibt es nicht noch was, was wir erzählen wollen? Verpassen wir nicht was, wenn? Wenn du allerdings der Autor bist, dann stehst du natürlich immer unter Verdacht, dass jetzt der Autor, der eitel ist und der nicht sein Buch nicht verändern will. Deswegen war das tatsächlich eine echt harte Zeit und ich habe auch, ich weiß noch, wie ich da im Hotel in, wo war das? In Bad Aibling, wo wir angefangen haben. Und das war die Nacht vom Drehbeginn, wo ich dachte, ich mach's nicht. Ich mach's nicht, ich halte es nicht aus. Ich bin so unglücklich wie noch nie in meinem Leben zuvor.
Weil?
Ich kann's dir gar nicht sagen. Ich war so unglücklich mit dem, was passiert ist, was verloren geht. Weil es gab auch so einen bestimmten Deal. Ralf und ich haben dann wirklich in einem Wochenende haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, so, okay, wir müssen da Kompromisse finden. Wir gehen durch dieses Buch durch und Ralf, du sagst, was dir total wichtig ist und ich sag, was mir total wichtig ist. Und dann ist das die Demarkationslinie.
Ihr habt nicht nochmal ein Jahr gemeinsam null. An dem Buch gearbeitet?
Null, null. Es gab dann noch zwei weitere Fassungen und diese Demarkationslinie, die haben wir uns wirklich erkämpft und ich habe dann noch Fieber bekommen und mich ins Bett gelegt, weil es für mich so emotional anstrengend war. Also für Ralf sicher auch. Und dann gab es aber nochmal eine Regiefassung vom Dreh und die war dann wieder komplett anders. Und dann sind aber einfach Sachen verloren gegangen. Weißt du, das waren, wo ich sagte, ich möchte mich nicht die ganze Zeit für meine Eitelkeit als Autor entschuldigen, wenn einfach Sachen verloren gehen. Und das wurde dann einfach nicht mehr verhandelt. Und Vio hat dann ihr Kind bekommen zu dem Zeitpunkt und konnte jetzt auch nicht die ganze Zeit mir die Hand halten oder sagen, halt Ralf. Und natürlich verstehe ich auch Ralf, weil Ralf muss ja seinen Film machen. Das ist ja auch richtig. Ja? Aber da war ich dann so unglücklich, dass ich gesagt habe, ich will das nicht, mach nicht. Ich werde jetzt, und dann habe ich nur wieder mit so einem Disziplingedanken habe ich gedacht, okay, das ist in 3 Monaten vorbei, du kommst da auch wieder raus, das machst du jetzt. Und übrigens auch noch vor, als ich das Buch geschrieben habe und das tatsächlich zum ersten Mal, ich sage jetzt nicht wem, aber Leuten gegeben habe, denen ich sehr vertraue, auch beruflich, und ich habe den Stoff, glaube ich, nur gepitcht, dann hieß es, was, du bist ein Behindertenspiel, du als Behindertes, glaube ich nicht, will keiner sehen. Das war der Kommentar. Und auch noch im Casting-Prozess war auch immer so, nee, wenn du das spielst, nee, das dann, das ist dann, deine Karriere ist vorbei. Das ist wirklich wörtlich so. Und das, was mich gerettet hat tatsächlich, war, dass ich, also da habe ich dann wirklich gezweifelt, habe echt gedacht, benutze ich jetzt die Macht, die ich habe, dass ich ein Buch geschrieben habe, das die wirklich wollen. Benutze ich das jetzt nur und missbrauche diese Macht, dass ich mich in diese Rolle reindrücke, die ich eigentlich gar nicht spielen soll. Also tue ich da dem Buch keinen Gefallen damit, dass ich eigentlich jetzt hier als Schauspieler mich in was reindrücke, was eigentlich gar nicht für mich gedacht ist. Und das ist immer so lustig, im Rückblick denkt man 0,0 drüber nach, aber das ist von vorne gesehen null so logisch, weil da bist du noch nicht mit der Rolle verbunden. Und da bist du halt immer noch der Schauspieler, der, was weiß ich, bist du halt Marc Mayer oder was auch immer und sagst, keine Ahnung, ob ich Vincent bin. Und vielleicht drücke ich mich dieser Armrolle nur auf. Und vielleicht vergewaltige ich diese Armrolle. Und ich habe dann am nächsten Tag Milk gesehen mit Sean Penn. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, dass Sean Penn spielt Harvey Milk eben in diesem Film und von einer stereotypen Homosexualität. Aber das Ganze funktioniert so gut, weil du seine Seele sehen kannst. Also weil du Sean Penns Leidenschaft sehen kannst, dass ihm das wirklich was bedeutet. Und das macht das aus einer Persiflage zu was richtig Tollem und zu was richtig Berührendem. Und danach habe ich gedacht, nee, das geht, das geht. Solange du deine Seele mitnimmst, kannst du alles machen. Und das hat mich wirklich bestärkt. Und deswegen ist das am Ende auch irgendwie, hat sich das dann alles im Wohlgefallen aufgelöst. Und deswegen war das dann vielleicht auch, vermutlich wird es der schönste Moment in meinem Leben sein, beruflich, weil ich das Gefühl habe, da steckt wirklich so viel Arbeit drin und dass sich das so gut anfühlt. Es fühlt sich ja immer dann noch, wenn du dann einen Preis dafür bekommst oder irgendwas oder Leute reingehen, dann fühlt es sich ja umso besser an, wenn du wirklich hart dafür gearbeitet hast. Dann hast du nicht im Lotto gewonnen und dann kannst du dich nicht drüber freuen, sondern darüber kann man sich wirklich freuen. Ja.
Wie war denn das? Ich gehe nochmal aber zurück, bevor der Dreh losging. Warst du involviert in die Besetzung der anderen Rollen? Wurdest du gefragt? Hast du als Anspielpartner Castings mitgemacht und, oder wie ging das?
Ja, das war so eine Twitter-Geschichte und ich würde es tatsächlich auch nicht mehr so machen. Ich würde jetzt mittlerweile, einfach, ist es einfach klar, natürlich rede ich mit. Das heißt noch lange nicht, dass ich das Endentscheidungsrecht habe. Aber natürlich, hey, ich bin doch nicht blöd. Ich habe doch das Buch geschrieben, ich kenne doch die Figuren. Also habe ich auch was dazu beizutragen. Ja, es wäre doch blöd, das zu verschwenden. Und das war aber bei Vincent tatsächlich nur so, da habe ich wirklich angespielt. Ich habe natürlich gesagt, was mir wichtig ist und wurde auch gefragt, ja. Also natürlich war ich da total happy, dass Caro das macht und so. Aber bei anderen Rollen wurde ich quasi nicht mehr angerufen. Aber das war schon ein bisschen strikt. Also ich glaube, sie hatten am Anfang sehr, sehr die Sorge, sie hatten es auch noch nicht, dass der Autor selber mitspielt. Diese Konstellation gibt es ja ganz selten. Dass jemand anders Regie macht und der Autor aber mitspielt. Das kannte keiner. Mir fällt gar kein anderes Beispiel ein.
Fleabag.
Okay.
Ist jetzt ein neues Beispiel.
Ja. Und da führt jemand anders Regie?
Ja. Sie ist die Hauptdarstellerin und die Autorin und Showrunnerin.
Oh.
Und es gibt verschiedene Regisseure. Es ist eine Serie.
Okay, siehst du, aber da ist das, wenn sie Showrunnerin, dann ist ja auch eine ganz klare Ansage dort.
Absolut.
Und da gibt es diesen Konflikt dann vielleicht gar nicht so sehr. Oder wenn man es zusammen entwickelt, wäre es ja auch was anderes. Ja? Also das ist für alle Seiten anstrengend, glaube ich. Also es war auch für Ralf anstrengend und wir haben es gerade jetzt wieder gesehen und natürlich verbindet dich das auch total. Ja, am Ende, also ich... Man freut sich ja dann so, sich gegenseitig zu sehen und ist ja dann durch das auch so miteinander verquickt irgendwie auf eine Weise.
Habt ihr geprobt für den Film vor dem Dreh?
Nee, aber wir hatten halt Castings und das war natürlich meine Chance, zumindest diese ganze Sache mit dem Tourette auszuprobieren. Ja? Und ich glaube, davor haben alle den Atem natürlich angehalten, wie ich auch, wie das wird.
Wann wusstet ihr denn, dass der Film, dass der gelungen ist, dass der gut ist?
Ja, es ist nicht so, dass man dass du sofort wusstest, ah, das ist jetzt alles ganz toll, weil, also dass er funktioniert, das wusste man, dass er ein Herz hat, das wusste man. Also ich bin rausgegangen, ich habe hier bei Ari den Rohschnitt gesehen und da bin ich tatsächlich gefragt worden, habe gesagt, komm rein, sag was dazu und so. Und da habe ich danach gesagt, also das allererste und da bin ich echt happy drüber, der Film hat ein Herz. Und das ist das Wichtigste, dass der dann so eine Eigendynamik und sowas entwickeln würde. Ist ja gar nicht mein erfolgreichster Film, aber trotzdem in der Wahrnehmung hat der was, einen ganz besonderen Platz. Auch als der gestartet ist, also ich kannte mich ja im Kinogeschäft gar nicht aus und da bin ich dann auf Kinotour gegangen mit der Konstantin, mit Holger Fuchs und dann wird man da so eingewiesen wie so ein Apprentice in das Kinogeschäft, das ja nochmal ein ganz eigenes Geschäft ist, diese ganzen Kinobetreiber, die du dann kennenlernst und dann auch wie das teilweise so ein bisschen... Mafiosi-mäßig, ich gebe dir was, du gibst mir was, wenn du den Film länger spielst und so weiter. Das kennt man ja alles gar nicht und das fand ich zutiefst wahnsinnig faszinierend. Und der ist, glaube ich, im April gestartet und dann war das so typisch, wie man es halt kennt. Erstes schönes Wochenende im Jahr und katastrophale Zahlen. Der Film selber hat sich gut geschlagen und trotzdem ist es niederschmetternd. Wir hatten dann das Glück, dass dann es lange geregnet hat und dann kam die Fußball-WM und dann kamen keine Filme und deswegen ist der Film bis in Herbst reingelaufen, was es ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Also während der WM vielleicht. Ja. Und das hat die Konstantin auch extrem gut gemacht, den Film so lange im Kino zu lassen. Er hat sich ja diese Millionen, die er dann hatte, extrem langsam verdient. Man hat immer gesehen, also sie haben mit wenigen Kopien angefangen und dann haben sie es aufgestockt. Also das haben sie alles schon sehr, sehr gut und sehr, sehr raffiniert gemacht. Du hast aber gefragt, ob er, dass er ein guter Film geworden ist oder dass er ein Erfolg geworden ist.
Nee, dass ihr gemerkt habt, der Film ist gut geworden.
Ja, du weißt doch, wie es selber ist. Wenn du selber dabei warst, dann bist du merkelig. Deswegen war mir wichtiger zu sagen, dass der Film ein Herz hat. Ja? Also das Erste, du bist dann immer noch Schauspieler und schaust erstmal, geht es überhaupt auf, was ich da gemacht habe? Und wenn du sagst, okay, das geht auf, das funktioniert nicht, dann... Ah nee, ich habe eine Antwort auf die Frage. Ich glaube, zur Mitte des Filmes den Block weggelegt. Ich glaube, das ist das Zeichen, dass ich wusste, dass der Film gut ist.
Und dann wurde es aber natürlich trotzdem auch für dich ein großer Triumph, für euch alle. Aber Er wurde beim Deutschen Filmpreis, war er der Gewinner des Abends.
Ja, und das ist natürlich verrückt.
Und auch du. Du hast den Preis als Schauspieler bekommen. Du warst fürs beste Drehbuch nominiert.
Ja.
Und der Film hat die Goldene Lola als bester Film des Jahres bekommen.
Ja, und wir wissen alle, also wir sind ja alle nicht bescheuert. Wir wissen auch, dass der Film, wenn jetzt da ein Haneke-Film in der Konkurrenz gelaufen wäre oder was anderes, dann wäre der Film nicht dort gelandet, wo er gelandet ist. Aber so ist es. Das ist auch Filmpreis.
Wer weiß, das ist, finde ich, überhaupt nicht gesagt.
Und es war wörtlich bei uns so, dass wir, also es wurde erst halt Bronze und dann wurde Silber gesagt und wir so, okay, fuck, jetzt sind wir raus. Also als wir da nicht dabei waren, war klar, dass es over ist. Also es war wirklich, als dass wir dann Gold gewonnen haben, war tatsächlich ein so ein Moment, wo man seinen Kopf nicht drumherum gekriegt hat. Also das Erstaunen war nicht gespielt. Und ja, das mit dem Schauspiel war natürlich auch toll. Zumal die Kollegen, die da damals auch nominiert waren, man sagt ja dann immer so, oh, die sind so toll, aber das war wirklich toll. Also weil der Alex Fehling hat da Goethe gespielt und das hat wirklich wahnsinnig toll gespielt. Ja, also da hätte ich keine... Natürlich hätte ich Tränen geweint, aber also ich hätte mich null geschämt, wenn Alex das gewonnen hätte. Nee, das war tatsächlich toll.
Und ich glaube, es gab bei dem Film gemischte Kritiken, wie bei fast jedem Film. Aber hat dich das beschäftigt damals? Oder hat dich das überhaupt je beschäftigt, wie Journalisten über deine Arbeiten schreiben?
Ja, weißt du was, auch das verändert sich ja sehr. Also jetzt, wenn er nochmal wiederholt wird, sind die Kritiken immer super. Dann lernst du auch was über Kritiken.
Mhm.
Also es gibt viele Lektionen im Leben. Ja? Du musst lernen, Schauspieler zu sein, das ist ein eigenes Handwerk. Das Filmemachen ist nochmal ein komplett anderes Handwerk. Filme rausbringen ist ein Handwerk. Berühmt sein ist ein Handwerk, das keiner kann. Eine Karriere in irgendeiner Weise formen, wenn man es überhaupt formen kann, ist ein eigenes Handwerk. Mit Kritik umgehen ist ein eigenes Handwerk. Jetzt bin ich auf eine Schule gegangen, die dir sehr schnell beigebracht hat, mit Kritik umzugehen. Also als Schauspieler musst du mit Kritik umgehen können. Allerdings ist die Kritik dafür da, das besser zu machen, was du machst. Und das ist natürlich nicht der Job von Journalisten. Ist nicht die Verbesserung des Produktes, sondern die Einordnung. Also tatsächlich, ich glaube, Vincent hat gar keine so monströs schlechten oder so viele schlechte bekommen. Ich bin eigentlich immer relativ gut behandelt worden von der Kritik. Aber egal ob gut oder schlecht, und ich habe immer versucht, Kritiken so zu lesen, dass ich sage, hey, ich lese sie durch. Und du weißt ja sehr genau, wo du sagst, das ist jetzt ein journalistischer Kniff. Jetzt bedient er seine eigenen Leser, jetzt ist es eigentlich Entertainment, was es leider auch sehr viel ist. Und hier kann ich was lernen. Ja, da hat er einfach einen Punkt. Und manchmal ist es Bullshit. Also so kann ich es eigentlich trocken lesen. Aber natürlich bist du ja auch ein emotionales Wesen. Ja? Und das ist, glaube ich, für alle schwer damit mit umzugehen, weil es hilft nicht immer. Und weißt du, was auch blöd ist? Wenn du dich zu viel als Schauspieler siehst, wird es schwer zu spielen, weil du konstant ein Bild davon hast, wie du gerade aussiehst, wenn du was machst. Wenn du konstant Kritiken, egal ob von anderen Leuten oder von dir, im Kopf hast, dann kannst du nicht schreiben. Es ist unmöglich, mit einem Kritiker auf der Schulter, also wenn man selber sowieso schon einen Kritiker im Kopf hat, ein Projekt zu schreiben. Es geht nicht. Weil du brauchst ein gewisses Maß an Unbefangenheit und Größenwahn, um Lust auf eine Geschichte zu haben. Und es gibt ja auch einen Grund, warum eigentlich müssten alle Kritiker wunderbare Filme machen, weil sie immer sehr genau benennen können, warum ein Film nicht funktioniert. Aber so funktioniert es halt leider nicht. Ja? Und das ist einfach nur eine lahme Entschuldigung zu sagen, das ist nicht ihr Job. Es funktioniert nicht A plus B ist C. Es ist viel subtiler. Und deswegen muss man aufpassen mit den Kritiken. Ich habe halt das ganz strebermäßig immer so gemacht, dass ich sage, ey, es ist für mich eine Möglichkeit, was zu lernen. Also lese ich sie durch und schaue, aha, stimmt, vollkommen richtig, das muss man nächstes Mal anders machen. Aber irgendwie setzt sich, wenn was Schlechtes drinsteht, setzt sich die Häme fest. Und wenn was Gutes drinsteht, dann will ich das nicht an mich ranlassen, weil ich das Gefühl habe, ich muss das Schlechte dann auch an mich ranlassen. Also es ist mit den Emotionen ins Haus zu halten bei Kritiken ist irgendwie eine komplizierte Sache.
Was du beschrieben hast, dass man dir das nicht zugetraut hat, so eine Figur zu spielen wie Vincent, hat sich das danach geändert? Hat man danach dich damit in Ruhe gelassen, das in Frage zu stellen, was du jetzt für eine Rolle spielst?
Ja, total. Also nach Vincent, dann war ich plötzlich, oh ja, das, der kann alles spielen. Was natürlich auch nicht wahr ist. Also das, aber das ist ja so ein bisschen das, wenn was so, wie eben bei Vincent eben das Tourette oder so, das ist einfach so für jeden sichtbar, was da die schauspielerische Arbeit dahinter war.
Na, ich hätte mich jetzt zum Beispiel gefragt, ohne jetzt Christoph anzurufen, du hast mit Christoph Hochhäusler Die Lügen der Sieger gedreht und das ist jemand, der sehr klare Arthouse-Filme macht und da kann ich mir auch vorstellen, dass es doch sicherlich Vorbehalte gab, dass du als derjenige, der doch dann aus einer anderen Richtung des filmischen Erzählens kommt, plötzlich in so einem Film stattfinden kannst. Aber vielleicht ist das auch gar nicht passiert.
Also von Christoph aus glaube ich gar nicht. Gut, da bin ich ein bisschen von Amerika geprägt. Da gibt es diese Grenzen tatsächlich nur bedingt. Und da war ich schon sehr überrascht, wie sehr es diese Grenzen bei uns immer noch gibt. Also in alle Richtungen. Von tragisch zu lustig, von E zu U, von Theater zu Film, von Serie zu Film. Das sind ja überall gläserne Wände. Und das ist eigentlich behindert, wenn ich ehrlich bin.
Mhm.
Und das sorgt nicht für eine bessere Qualität.
Aber offenbar war es da ja zum Beispiel kein Problem für Leute, dir das zuzutrauen.
Nee. Das ist ja nur auch wirklich nicht schwerer zu spielen als andere Sachen. Also du weißt ja auch selber, und auch Christoph weiß das übrigens, natürlich ist es, ehrlich gesagt, leichter in einem Thriller zu spielen, wo der Film die Hälfte der Arbeit macht und das Licht und die Situation, ist es leichter zu spielen, als wenn es nur an dir hängt. Also wenn die Situation nur über dich läuft, also sei es jetzt, weil es ein Film über Sterbehilfe ist und du dir das vorstellen musst und nichts, es gibt nichts anderes, was es zu erzählen gibt, oder als sei es eine Komödie, was einfach nur damit funktioniert, ob du Humor hast oder ob du Timing hast oder was auch immer. Das kannst du ja nur bedingt, du kannst es ja beischneiden, aber du kannst niemanden lustig schneiden, der keinen Humor hat. Also ist dieses alte, das alte Gerücht, dass eine gute Komödie ist, natürlich für alle tausendmal schwerer. Also für alle, für uns alle. Als ein guter Thriller. Also es gibt mehr Leute, die gute Thriller machen können, als Leute, die gute Komödien machen können.
Und das war dann gleich dein Regiedebüt. Ein Film, der eine...
Wollen wir mal, ob das eine gute Komödie war, meinst du?
Na, das habe ich jetzt... ich habe jetzt erstmal nur diese Brücke genommen, weil nach Vincent Vilmaire war das ja sicherlich dann eine logische Konsequenz, oder? Zu sagen, das ist schwierig, als Autor zu spielen und nicht Regie zu führen. Und dann kam Jesus liebt mich irgendwann.
Ja, das war wieder anders. Das ist auch witzigerweise im Rückblick erscheint das alles immer stringenter, als es eigentlich ist. Mein Plan war, null Regie zu führen. Auch nach Vincent nicht. Ich wollte auch bei Jesus gar nicht Regie führen. Ich war tatsächlich dafür, also Jessie war besetzt und sie wollten, dass ich das spiele und ich habe einfach gesagt, dass die Rolle ist kacke, so wie sie ist, sorry. Und habe halt einfach ein Papier zurückgeschrieben, habe gesagt, warum die Rolle kacke ist. Und dieses Papier hat Nico Hoffmann in die Hand bekommen.
Der Produzent.
Und hat mich angerufen und hat gesagt, ich will, dass du eine Version von dem Buch schreibst. Und damit hat er natürlich einiges losgetreten, was dann auch ungute Gefühle gegeben hat bei diversen Leuten, die halt bis dahin involviert waren, weil das Projekt gab es einige Jahre schon. Und das ist natürlich per se kein leichter Stoff, weil du sagst, das ist eine Komödie, sehr, sehr leichtfüßig, was da David Safir geschrieben hat, aber hantiert mit einer Liebesgeschichte mit Jesus. Also du beleidigst einerseits die Leute, die religiös sind und die anderen Leute, die nicht religiös sind, die interessiert es eigentlich nicht, weil es eine Liebesgeschichte mit Jesus ist und dann kommt die Apokalypse am Ende. Also eigentlich ist es so, wir müssen das alles in den Film kriegen, ohne dass es auseinanderfällt. Und dann habe ich halt gesagt, ich glaube, das ist alles viel zu direkt, das müsste auf eine metaphorische Ebene, also es muss alles auf eine spielerische Ebene und eine fantasievolle, märchenartigere Ebene. Und dann hat Nico halt gefragt, ob ich das machen möchte, ob der Regie mache. Und ich habe gesagt, erstmal noch, pass auf, du hast da jemanden und klär das erstmal.
Es gab einen Regisseur für das Projekt.
Ja, und bitte klär das und dann fragst du mich wieder. Und trotzdem geht sowas natürlich nicht ohne Ärger. Und dann hat er zu mir gesagt, pass auf, überleg doch jetzt nicht, ob das jetzt der perfekte erste Film ist, den du machen kannst, ob das die beste Visitenkarte für dich ist, jetzt als Regisseur anzufangen, weil das natürlich schon eine Überlegung ist, sondern überleg dir, ob du Lust hast. Und in dem Moment hatte ich Lust. Und das ist immer so ein bisschen verführerisch, weil wenn du ein Buch schreibst, hast du dich natürlich schon an die Regiearbeit rangerobbt, weil du hast relativ viel schon unterm Gürtel, um diese nächsten Schritte zur Regie noch zu gehen. Also das, was ein Regisseur, der ein fremdes Buch verfilmt, sich erstmal drauf schaffen muss, wenn er sich reinarbeitet, seine Regiefassung schreibt und so, das zu seiner Geschichte macht, das hast du alles schon gemacht. Also das ist weiterhin meine Erfahrung. Die größte Arbeit ist eigentlich im Schreibstadion. Und danach die anfängliche Regiearbeit, die Vorbereitung, das Konkretmachen des Projekts ist eigentlich immer der schönste Moment im ganzen Prozess des Filmemachens, finde ich. Auf jeden Fall hat Nico gesagt, mach dir nicht so einen großen Kopf, sondern überleg dir, ob du Lust drauf hast. Und da hatte ich Lust drauf. Und natürlich ist das ein denkbar schlechtes Debütprojekt gewesen, weil es einfach auch sehr groß war und sehr, also einfach auch ausufern von der Geschichte her in allen Ecken. Aber ich hatte Bock drauf und habe gesagt, man kann es mit ausufernder Fantasie erzählen und man kann trotzdem eine Komödie über die Vergeblichkeit des menschlichen Strebens machen daraus. Und das hab ich versucht. Und genau, deswegen war das mein erster Film.
Und wie ist das, rein handwerklich zu spielen, Kollegen zu inszenieren? Baut man da alles vor, probt man alles vor? Weil du musst ja am Set dich selbst inszenieren, die anderen inszenieren, dich selbst überwachen. Die anderen, das Bild, wie funktioniert sowas? Hat also man doppelte Drehzeit, wenn man Regie führt als Hauptdarsteller?
Ja, das waren alles natürlich so Prämissen, das waren auch so Versprechen, die einem gegeben wurden davor, dass man sagt, natürlich brauchst du dann mehr Regiezeit und so weiter. Und das ist natürlich dann am Ende natürlich nicht da. Am Ende hast du genauso viel Zeit wie jemand, der nicht spielen würde und der kein Debütant ist. Ich glaube, die Rolle war insofern relativ dankbar, weil Jesus in diesem Buch eine relativ beobachtende Figur war. Und das war wunderbar. Die Leute mit einem Auge anzugucken, mit einem Liebenden, war auch als Regie nicht so blöd. Das fand ich gar nicht so schwierig, weil die Figur so klar war. Man ist auch als Schauspieler, darfst du nicht vergessen, wie so ein pavlovscher Hund auf die Klappe konditioniert. Also irgendwann, wenn du lange genug gedreht hast, passiert irgendwas mit dir, sobald die Klappe geschlagen wird. Und ich habe das nachher dann erst im Schnitt gesehen, wie spooky das manchmal ist. Dass das manchmal fast wie eine Art von so Poltergeist- oder so Exorzisten-Effekt hat, wie man rein und raus springt. Und das ist für andere Leute, glaube ich, extrem irritierend bis ungut sein kann, wie man so rein und raus hin und her springt. Das realisierst du aber gar nicht selber. Weil du sagst irgendwas und dann zack, dann machst du wieder weiter, aber springst da in diese Figur rein. Ich glaube, es gibt Figuren, wo das echt schwer wäre, wo ich das auch nicht machen würde. Einfach, weil ich nicht die ganze Zeit den Kopf voll haben will mit anderen Sachen. Aber da ging das eigentlich ganz gut, weil ich bin da mit großer Neugier einfach rangegangen.
Und ist das auch so, ich meine, spricht man dann vorher mit den Schauspielkollegen und sagt ihnen, helft mir? Oder muss man, also wie kriegt man da eine Souveränität als Regisseur? Hast du dir jemanden hinter die Kombo gesetzt, der auf dich noch mit achtet?
Ja. Also ich hatte der Steffi Ackermann an der Kombo.
Die Produzentin.
Und hab gesagt, bitte guck auf mich. Ja, ich guck auf die anderen. Und du hast natürlich, das gab es ja früher alles nicht, du hast eine Ausspielung. Du kannst immer die Sachen anschauen. Und irgendwann musst du tatsächlich nicht mehr so viel gucken, weil du als Schauspieler ja trotzdem lebendiger Mensch bist in der Szene. Du kriegst das ja mit. Ich krieg ja auch immer schon mit, ob das funktioniert hat oder nicht. Und irritierend wird es nur, wenn der Regisseur sagt, es hat funktioniert und es hat für dich nicht funktioniert. Aber eigentlich war es nie so, dass wenn ich das Gefühl hatte, es hat nicht funktioniert, dass es dann funktioniert hat. Das stimmt einfach nicht. Das ist so ein bisschen so ein Gerücht.
Aber ich frage mich trotzdem jetzt so rein handwerklich, wie kann man völlig frei spielen, wenn man weiß, man muss, während man spielt, auch noch was anderes beobachten?
Also wie gesagt, bei Jesus war es so, dass er beobachtet. Er hat gar nicht viel gesagt. Deswegen habe ich jetzt nachgedacht, weil ich überlege gerade, wie es bei anderen Rollen war. Zum Beispiel beim Geistentag oder bei 100 Dinge. Und auch bei Jesus war es so, dass mein ganzer Fokus auf Jesse war und bei den anderen beiden Filmen mein Fokus sehr auf Matthias war.
Was ja auch nochmal, was ich mir auch verrückt vorstelle, Matthias ist Matthias Schweighöfer. Ihr habt zwei Filme zusammen gemacht, die du inszeniert hast. Mhm. Er ist nun aber auch ein Schauspieler, der auch Regie führt. Wie geht das?
Ich bin so aus einem anderen Material geschnitzt als Matthias. Wir sind da so gegensätzlich. Das wird er dir auch bestätigen, wenn du ihn jemals fragst. Und natürlich komme ich da an und habe mich schon ein Jahr oder eineinhalb Jahre mit dem Stoff beschäftigt. Das ist so eine Wand. Also es ist ja auch nicht, dass ich ankomme und sage so, ich muss jetzt souverän damit umgehen, sondern es geht ja um die Sache. Es geht ja darum, die Geschichte zu erzählen. Und dann hast du wieder diese Zen-Geschichte. Das stellt sich dann schon alles ein, wenn du eine Leidenschaft für die Sache hast. Und eine Neugier natürlich, was die anderen Leute mitbringen. Ich hatte Schiss, als ich Hannelore Elsner kennengelernt habe, weil ich unbedingt wollte, dass sie bei Jesus liebt mich mitspielt. Und dann haben wir das wieder zusammen gemacht, weil Hannelore einfach auch, glaube ich, Freude dran hatte. Weil ich bin ja selber Schauspieler. Das heißt, ich komme natürlich super mit Schauspielern klar. Und weiß ja, was das bedeutet. Also das hilft, glaube ich, schon total. Aber trotzdem weiß ich zumindest, was nicht funktioniert in der Geschichte. Und das ist ja der Deal. Du kannst ja auch immer sagen, lass uns was anderes ausprobieren. Ich brauche nur auf jeden Fall das. Und dann kann ich immer noch gucken. Ja, das ist ja der alte Trick. Und so geht es dir ja auch. Du hast ja ein ganz klares Gefühl, ob das jetzt funktioniert oder nicht im Großen und Ganzen. Du bist ja am Ende der erste Zuschauer von dem Film. Und das heißt, du setzt dich rein und sagst, okay, diese Geschichte wird mir gerade erzählt. Folge ich dem oder folge ich dem nicht? Muss ich mich konzentrieren, um überhaupt mitzubekommen, was hier geredet wird? Ja, das ist ja immer das erste Zeichen. Ich glaube schon, dass ich am Anfang halt so, was halt unfassbar Angst macht, ist, dass du das zum Funktionieren bringen musst. Also wenn eine Szene nicht funktioniert und du kannst gar nicht sagen, was ist es denn jetzt eigentlich, warum ist es jetzt langweilig? Es stimmt doch alles, die Schauspieler sind gut, die Dialoge sind okay, die Situation ist klar, warum ist es langweilig? Das ist so ein Albtraum.
Und hast du da irgendwelche Tricks entwickelt?
Nee, da gibt es ja keine Tricks, oder? Also es ist Gott sei Dank nicht so, es ist wirklich nicht so oft passiert, aber das war, glaube ich, die Angst, die mich wachgehalten hat.
Wenn man spielt, hat man trotzdem die Freiheit, eine Szene nach der, vielleicht sogar, wenn man sie schon angedreht hat oder nach einer halben Stunde Proben zu sagen, wirklich so diese Freiheit zu bekommen, zu sagen, ich glaube, es muss ganz anders.
Nee, dazu bin ich aber auch der falsche Typ, deswegen fand ich das spannend, dein Gespräch mit Dominik Graf. Dazu bin ich viel zu brav. Und das ist wahrscheinlich, was man irgendwann mal, welche Freiheit man sich vielleicht irgendwann mal nehmen muss, ja. Dass man genau das macht. Das hat zum Beispiel Christoph gemacht.
Christoph Hochhäusler.
Ja. Da kann es sein, dass du, da haben wir wirklich vielleicht einen halben Vormittag eine Szene gedreht und dann haben sich die beiden zurückgezogen, er und sein Kameramann. Und dann hieß es, nee, wir drehen das alles jetzt nochmal, wir machen das jetzt ganz anders. Und ich so, für mich war das unfassbar. Ich so, das, was? Und dann hatte man natürlich keine Zeit mehr, weil wir haben ja nicht mehr Drehtage gehabt, ja. Dann wurde das Ganze plötzlich, dann kam plötzlich eine Plansequenz, wo vorher keine Plansequenz war. Aber ich bin da, ich versuche schon, das so gut wie möglich zu erfüllen in dem Rahmen, den ich habe. Ich würde nicht die Verantwortung dafür wollen, dass eine Firma pleite macht oder sowas. Also da bin ich viel zu geprägt von meinem Elternhaus. Da sitzt mir das natürlich in den Knochen. Und deswegen bin ich auch ja kein Regisseur in dem Sinne, dass ich sage, ich bin Filmkünstler oder sowas. Oder es ist, ich kann versuchen, Geschichten zu erzählen, so gut es mir möglich ist. Und da stelle ich mir ja bestimmte Aufgaben. Und das macht es für mich aber auch spannend. Also es ist ja, das weißt du ja auch, gar nicht so leicht, Kinozuschauer ins Kino zu bekommen. Ist ja noch viel schwerer, als Fernsehzuschauer zu bekommen, nicht abzuschalten.
Ich glaube, das weiß ich besser als du.
Ja. Nein, aber man hat manchmal das Gefühl, weil Dominik ja so ein bisschen gesagt hat, ach, er würde sich wünschen, dass die Leute sich diese Gedanken nicht machen. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass viele Leute sich diese Gedanken tatsächlich nicht machen. Oder vielleicht zu sehr träumen, ja, ja, das wird ein großer Kinofilm und das werden die Leute anschauen. Und dann ist man ernüchtert davon, wie wenig sich die Leute anschauen. Und übrigens kommt auch sofort zu dem Kritikerthema, die dann eigentlich so ein bisschen drauf rumhacken auf den Filmen, die gemacht werden, weil sie sich nicht trauen, zum Publikum zu sagen, hey, ihr stimmt mit den Füßen ab, was für Filme gemacht werden. Das fehlt mir immer in der Kritik. Ja? Weil wir Filme machen, würden liebend gern alle möglichen Genres bedienen. Es ist doch total in unserem Sinne. Wir würden uns doch langweilen, immer nur mit denselben Sachen. Also, und das ist, stimmt eben nicht, dass man sagt, ja, wenn genügend andere Sachen gemacht werden, dann geht das Publikum schon rein. Es werden andere Sachen gemacht. Und sie finden kein Publikum. Vielleicht, weil einfach zu viel da ist und man die Leute überhaupt nicht wissen, dass es das gibt. Vielleicht, weil es einfach so furchtbar schwer ist, am Abend ins Kino zu gehen. Und das ändert sich vielleicht mit dem Streaming. Ich meine, da weißt du besser Bescheid als ich. Aber ich sehe es ja bei mir selber. Am Abend so, boah, gehe ich jetzt nochmal raus ins Kino. Da gibt es Filme, die will ich unbedingt sehen, aber kann ich das jetzt heute verpacken? Also passt mir das heute? Oder setze ich mich vor meinen Computer und streame ein bisschen? Also deswegen kennt man ja diesen Konflikt selber. Und in Deutschland ist es ja momentan so, wie oft geht der Deutsche ins Kino pro Jahr im Schnitt?
Irgendwas zwischen ein und zwei Mal.
Ja, und in Frankreich glaube ich 6 Mal, 5 oder 6 Mal. Das ist also erstmal der Fakt. Und von diesen 1,6, 1,7, 2 Mal sind wie viel Prozent amerikanische Filme? Wahrscheinlich mindestens über die Hälfte.
70%.
Ja. Und das heißt, du brauchst irgendwas, das so einen Initialimpuls gibt, warum jemand sagt, das schaue ich mir jetzt im Kino an. Und das ist ja wie eine Art von Haken, der die Leute ins Kino zieht. Irgendwas braucht es das. Und das gibt es halt ganz oft komischerweise nicht. Das sind ganz oft tolle Filme. Also, oder ich kriege Drehbücher und sage, das ist eigentlich ein toller Film. Aber ich sage, niemand wird reingehen. Und das liegt nicht daran, dass der Film nicht gut ist, sondern dass dieser Haken, dieser Enterhaken fehlt irgendwie. Und dann habe ich halt meine Masche, ist natürlich, das ist eine ganz kleine Masche, ja, zu sagen, ich verspreche den Leuten eine Komödie und ich verpacke aber im Bauch der Komödie was anderes. Und dann hoffentlich sind sie nicht böse, wenn sie rausgehen und haben ein paar Gedanken im Kopf, die sie vorher nicht hatten. Und das hat bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert. Auch das wird sich irgendwann erschöpfen, weil ich nicht das immer wiederholen kann natürlich auch und das auch irgendwann berechenbar wird. Aber es entspricht natürlich auch ein bisschen meinem Lebensbild. Ich will jetzt auch nicht immer sagen, alles ist schrecklich und das wird alles nicht funktionieren. Ich will gerne zynisch sein, aber ich will auch gerne mit diesem tschechischen Augen auf die Leute schauen. Also insofern entspricht mir das schon auch. Aber das ist natürlich ein ganz klarer Trick. Und wenn ich jetzt sage, ich mache was für Streaming, dann würde ich natürlich sagen, nö, dann mache ich jetzt erstmal was anderes. Dann mache ich jetzt natürlich keine Komödie. Wozu? Ich habe andere Mittel, die reinzubekommen. Und das ist ja so ein bisschen eine Aufgabe, die uns gestellt wird. Ja, das ist ja wie eine Beschränkung, die du von außen bekommst. Das ist der Rahmen, den du hast. Du brauchst diesen Enterhaken. Diese Sachen brauchst du. Das sind so technische Sachen. Du musst dir selber die Frage stellen, würde ich dafür meinen Arsch aus dem Wohnzimmersessel heben? Aber das macht alles schwerer und sehr komplex. Und ich muss vielleicht die Leute zum Lachen bringen und ich möchte sie eigentlich berühren, aber ich möchte ihnen auch noch was mitgeben. So, das ist schon ganz schön viel, das zu verwursten und trotzdem noch einen Film zu machen, der atmet. Aber das ist ja auch irgendwie cool. Also die Herausforderung macht ja dann auch Spaß, das zusammenzuwerfen. Aber es ist nicht die Art, wie jetzt Christoph zum Beispiel Filme macht. Ja? Der sich immer der Möglichkeit aussetzt, dass der Film nichts wird. Und nur darin entsteht natürlich dann vielleicht was ganz was anderes. Ja? Und das sehe ich total.
Aber das könntest du nicht zum Beispiel.
Das könnte ich schon auch, aber das ist eine andere Prämisse. Ich würde mir immer diese Prämisse setzen.
Dass es Leute erreicht.
Nee, ich würde dann einfach von vornherein zu allen sagen, diese Prämisse gibt es jetzt nicht. Also wir machen jetzt was ohne Pardon. Und dann schauen wir, wie der Geld dafür gibt.
Aber gibt es irgendwie, wenn du jetzt so an... Wenn du jetzt so in 10 Jahre guckst, gibt es was, wo du sagst, das möchte ich unbedingt gemacht haben? Das, oder gibt es irgendeine tiefe Sehnsucht als Schauspieler oder als Filmemacher, die du dir bisher noch nicht erfüllen konntest?
Ich glaube, die größte Schwierigkeit jetzt ist, dass man so mittendrin steckt. Also wir sind beide in einem ähnlichen Alter. Das heißt, man arbeitet, man darf auch tolle Sachen machen. Man hat eigentlich sich eine Position, die wenige Leute haben, auch du. Und da den Überblick zu behalten, also dieses eigentlich... sich rausziehen und genau diese Frage sich zu stellen, das ist gar nicht so leicht.
Aber versuch's mal.
Ich könnte das, glaube ich, nicht so schnell beantworten. Ich hätte tatsächlich jetzt wieder die Sehnsucht, was zu spielen, was mich schauspielerisch anders fordert. Also was ich immer zu meiner Agentin sage, ist halt, du, wenn ich jetzt was spiele, dann kann es von mir aus auch Fernsehen sein, dann muss es aber was sein, was mich fordert oder was anderes ist. Ja? Und dann haben wir ja zum Beispiel... Terror kam ja. Und da gab es schon mal die Prämisse, dass man sagt, man macht das im Kino. Und dann habe ich gesagt, nee, bitte lass es uns fürs Fernsehen machen. Das wird viel mehr die Leute durcheinander wirbeln als im Kino. Und dann ist es natürlich was Tolles, weil dann kannst du im Fernsehen eben andere Sachen machen als im Kino. Also da macht es auch total Sinn, das zu machen. Da habe ich da dann wieder eine größere Freiheit, witzigerweise. Und wie gesagt, jetzt kommen ja die ganzen Streaming-Sachen und dann kommen auch wieder Sachen, wo du sagst, okay, jetzt denk doch mal wieder als egoistischer Schauspieler. Jetzt denke ich gerade eher so als Filmemacher im Sinne von, was an Themen ist mir denn wichtig und wie kriege ich Leute dazu, das zu sehen? Das sind so meine Hauptdinge, aber da ist der Schauspieler natürlich ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich beschreibe schon Rollen, die dann Spaß machen, aber natürlich sind das nicht so eine Herausforderung. Aber du kannst natürlich jetzt auch nicht dauernd Sterbenskranke oder Tourette oder irgend sowas spielen, was halt so eine krasse Veränderung mit sich bringt.
Du hast vorhin mal gesagt, berühmt sein ist auch ein Handwerk. Was meinst du damit, wenn du von dir sprichst?
Na, Handwerk ist vielleicht falsch gesagt, aber es bringt einem keiner bei. Und das checkst du dann. Also es ist ja nicht, dass du auf der Schauspielschule einen Kurs hast, so und so gehst du mit Öffentlichkeit um. Und das ist nochmal ein ganz anderes, es ist kein Handwerk, es ist ein Beruf eigentlich fast. Und du musst relativ schnell lernen, dass es eine Art von Golem ist. Ja? Also es ist, hat natürlich was mit dir zu tun, weil dieser ganze Beruf was mit dir zu tun hat. Und was die Leute in dir sehen, hat natürlich was mit dir zu tun. Aber nur bedingt. Sie tun ja immer was dazu. Jeder tut so seine eigenen Sehnsüchte dazu. Wir sind immer eine Projektionsfläche und das ist ja, genauso soll es ja auch bleiben. Deswegen bin ich auch total dagegen, dass Schauspieler so wahnsinnig viel quatschen und in allen Zeitschriften erscheinen und so weiter, weil ich sage, hey, dann seid ihr keine Projektionsfläche mehr. Ihr werdet viel zu privat. Das interessiert keinen Menschen. Also, das interessiert die Menschen schon, aber es ist nicht dein Job. Und das mit der Öffentlichkeit, was ja alle auf eine Weise haben möchten oder anstreben, rein praktisch macht es ja auch Sinn, weil du plötzlich ganz andere Möglichkeiten hast. Ja? Plötzlich wollen die Leute dir Geld geben, um Filme zu machen. Und da musst du halt schauen, dass das nicht wieder eine Art von Kasten wird. Ja? Weil dann sagt man, ja, wenn du das machst, dann wird das ein Erfolg. Und das ist natürlich auch wieder ein totaler Kasten, weil dann ist es die Angst, fuck, wenn ich das verkacke, dann ist diese Möglichkeit ganz schnell weg. Und ich bin eben so geprägt, dass ich da mir zu viele Sorgen mache. Nicht genug drauf scheiße. Ja, weil man natürlich sagt, jetzt hast du so viel Glück und hast diese Möglichkeit, verscheiß es nicht. Und das kann einem ganz schön die Laune verderben und ganz schön die Freude an manchen, diese Unbefangenheit verderben.
Also wünschst du dir manchmal, risikofreudiger zu sein?
Ja. Hm. Ja, drauf zu scheißen. Und es nicht zu bereuen. total. Aber ich bin natürlich ein bisschen so gestrickt und es hat natürlich auch für mich ganz gut funktioniert, aber es, was ich dir vorher mit den Kritiken gesagt habe, mit dem Lob, wenn mich jemand lobt, versuche ich diesen, dann steht dieser Golem dazwischen und man sagt, ich kann mich nicht ganz so drüber freuen, weil da muss ich ja auch die Kritik ganz tief an mich ranlassen. Das erfordert eine wahnsinnige Disziplin, aber dann wirst du so ein ganz disziplinierter Mensch halt. Ja. Und dann bist du sehr auf dem Boden, was ich total wichtig finde. Es ist ja auch den Deutschen wahnsinnig wichtig, uns allen, dass wir alle nicht arrogant werden und so. Das ist ja ganz wichtig uns, mir eben auch total. Aber das sorgt ein bisschen dafür, dass du ein bisschen freudlos wirst. Leider. Ein bisschen Arroganz würde uns wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß machen.
Na, ein bisschen mehr Arroganz, ich weiß es nicht. Es ist für mich total interessant, weil ich glaube, so diesen Wunsch, riskanter zu sein oder auch ein bisschen schmutziger zu sein oder ein bisschen außergewöhnlicher zu sein, den haben wir ja ganz oft in Deutschland, weil wir gerade im Film häufig auch das Gefühl haben, wir sind irgendwie nur Mittelmaß. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst.
Naja, also wenn du jetzt sagst, also ich als Person habe natürlich nicht den Wunsch, schmutziger zu sein, ich bin so, wie ich bin. Ja. Also ich mache mich nicht sauberer oder schmutziger, als ich bin. Das wäre mir zu sehr Pose, zu sagen, ich mache jetzt das, weil das, dann bin ich halt der, gibt's ja, ich ziehe mir jetzt mit lackierten Fußnägeln auf den Teppich und spuck den Leuten vor die Füße oder was weiß ich was. Dass es Zeiten gab, wo es wilder war und weniger, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass es hat es weniger gekostet, ist unsere ganze Welt einfach eine ökonomische geworden, einfach. Und wir sind einfach Produkte oder Kinder davon, wahrscheinlich. Kann schon sein.
Bist du durch das Regieführen ein besserer Schauspieler geworden?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es krankt auch so ein bisschen dran an dieser... Kennst du dieses Autofahrer-Fahrradfahrer-Problem, dass du sofort in dem Moment, wo du ins Auto steigst, vergisst, wie es ist, als Fahrradfahrer auf den Straßen zu sein, hast null Verständnis für die? Das passiert ja beim Regieführen auch ein bisschen. Dass du, sobald du es nicht machen musst, sagst, also ist doch wirklich, was ist denn der jetzt so bescheuert? Checkt der nicht, ist doch total simpel, mach doch. Und sobald du es machen musst, ist es dann wieder komplizierter. Also nein. Das hat mich nur verständnisvoller gemacht.
Zum Abschluss stellen wir immer die gleiche Frage und die stelle ich jetzt auch dir. Was wünschst du dem deutschen Film? Was wünschst du dem deutschen Kino?
Ich wünsche uns ein leidenschaftlicheres Publikum. Ich wünsche uns allen, also und da packe ich mich an der eigenen Nase, neugieriger auf alle möglichen Arten von Filmen zu sein und diese ewigen, das Genöle über den deutschen Film einfach mal fallen zu lassen. Es gibt so viele tolle, vielfarbige, unterschiedliche Filme und jeder Film, der anders ist, erweitert unsere Menschlichkeit. Und da müssen wir uns alle an der eigenen Nase fassen. Aber wir können natürlich nicht die ganze Geschichte ungelebt machen. Ja? Wir sind so, wie wir sind und damit müssen wir arbeiten.
Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Danke dir.
War schön. Angie Rau ist Stuntfrau und Stuntkoordinatorin ich kenne sie selbst sehr gut und deswegen freue ich mich umso mehr auf ein intensives und sicherlich auch sehr unterhaltsames Gespräch zwischen ihr und Susanne Bormann. Das Interview gibt es zu hören heute in einer Woche. Bis dahin, eine gute Zeit und tschüss.